Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jörg Wagner, RBB. Die Frage geht auch ganz schnell zu klären. Bereits seit 3 oder 4 Jahren wird diskutiert unter den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die Verweildauern in den ARD und ZDF-Mediatheken wieder rückgängig zu machen. Das sind immer mal wieder Vorschläge und auch Frau Kraft sagt, das ist Unsinn aus ihrem Nachbarbundesland. Wie sieht's aus? Wird das immer noch diskutiert oder hat man aufgegeben?
Diskutiert wird es, aber es wird im Moment nicht verändert.
So zumindest Heike Raab, sie ist Staatssekretärin.
Wir müssen dabei auch diskutieren.
Das müssen wir erstmal nicht diskutieren. Also wie gesagt, Heike Raab, Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales. Auf der medienpolitischen Tagung von Verdi und DGB, die vorgestern in Leipzig stattfand. Warum es klemmt, war nicht herauszubekommen. Dabei klang es doch am 18. Juni 2012 so plausibel, als die, ja, dann doch Ministerpräsidentin von NRW, vom Nachbarland, Hannelore Kraft, die monatelang angestaute Frustration vieler Medientheken-Benutzer zusammenfasste und wir hörten es gerade schon hochklingen.
Ob die im Rundfunkstaatsvertrag festgeschriebene 7-Tages-Frist zweckmäßig ist. Die künftigen Beitragszahler sollen das öffentlich-rechtliche Angebot jederzeit und überall auf ihren stationären und mobilen Endgeräten abrufen können. Es ist nicht einleuchtend, dass viele dieser Angebote nach 7 Tagen aus dem Netz genommen werden müssen. Das sage ich übrigens auch als Nutzerin, die das manchmal in den 7 Tagen schicht und einfach selbst nicht schafft.
Also Medienpolitik ist oft sehr entschleunigt, muss man sagen, frustrierend geradezu. Dazu in ca. 25 Minuten mehr von der medienpolitischen Tagung, Verdi und DGB. Dann hören wir in der ersten halben Stunde Absturz MH17, der mediale Kampf um die Deutungshoheit und dann noch in der Sendung ein fragwürdiger Fake oder vielleicht war es doch ein genialer PR-Coup, wie der Spiegel Kritik am etablierten Literaturbetrieb übt. Und das natürlich auch in dieser Sendung.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin. Die mit dem Grimme Online Award ausgezeichnete Webreportage MH17. Des gemeinnützigen Recherchebüros Korrektiv kam durch eine schlüssige Beweiskette, wie es hieß, im Januar 2015 zur Erkenntnis. Es war eine Buk-Rakete, die das Passagierflugzeug vom Himmel holte, in Stellung gebracht von Soldaten der 53. russischen Luftverteidigungsbrigade aus Kursk, die sich ohne Hoheitszeichen auf ukrainischem Gebiet befand, um russische Panzerverbände zu schützen. Die niederländische Untersuchungskommission kam in dieser Woche nach der Rekonstruktion von Wrackteilen und anderen Informationen zum Schluss. Das Flugzeug wurde von einer Buk-Rakete des Typs 9M314M abgeschossen. Trotzdem tobt der Kampf um die mediale Deutungshoheit ungebremst weiter. Der Abschuss durch eine ukrainische Luft-Luft-Rakete sei auch möglich. Hören wir dazu mal. Gestern war das bei RT Deutsch.
Geh nochmal durchs Dorf, aber
ist hier auch. Nein, pardon. Hier sind ein paar Samples durcheinander gekommen. Das war eben schon mein nächster Studiogast, aber hören wir mal jetzt rein.
Halten Sie den Bericht, der an diesem Dienstag veröffentlicht wurde, für ausgewogen und fair?
Unbiased and fair.
Auf den ersten Blick sieht er wie ein sehr objektiver und ausgewogener Bericht aus. Wenn man aber genauer hinsieht, dann ist er in meinen Augen sehr seltsam. Denn normalerweise, wenn er objektiv wäre, dann würde es heißen, wir haben, sagen wir, 4 verschiedene Szenarien. Schauen wir uns die Pros und Kontras der Szenarien an. Hier aber schauen Sie sich nur ein Szenario an. Und das lautet, das Flugzeug wurde von einer Buk-Rakete abgeschossen. Das andere Szenario, das meiner Meinung nach genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger ist, nämlich, dass es von einer Militärmaschine abgeschossen wurde, wird beinahe überhaupt nicht beachtet.
So zumindest Jost Niemöller, er ist niederländischer Schriftsteller und Journalist. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Markus Benzmann, er ist Journalist vom Korrektiv, Recherchebüro. Wie ich gerade gelernt habe, nicht mehr nur ein Büro, sondern wie heißt das jetzt?
Recherchezentrum.
Recherchezentrum sogar. Also das heißt, aus der Phase der Stiftung heraus, durch Spenden finanziert, gemeinnützig, hat jetzt offenbar einen größeren Stellenwert bekommen. Trägt sich das Recherchebüro jetzt sozusagen glücklicherweise selber?
Ja, nein, also das ist die Idee des gemeinnützigen Journalismus, also das Aufbau der dritten Säule.
Und wir versuchen nach wie vor durch gute Arbeit die Menschen zu überzeugen, dass sie sehen, dass im Grunde genommen unsere Arbeit auch wichtig ist.
Eine der wichtigen Arbeiten ist die Grimme Online Award prämierte Webreportage, so kann man das nennen, die bereits schon im Januar zu dem Schluss kam, den ich eben sagte, dass das eine Buk-Rakete war, natürlich russischer Bauart, aber nicht nur aus den russischen Arsenalen stammend, sondern auch von russischen Offizieren abgefeuert. Warum hat der niederländische Journalist im Prinzip diese Kenntnis nicht? Ihre Webreportage ist doch sozusagen seit über einem halben Jahr online.
Ja, das sind ja nicht nur wir, die das sagen. Es sind ja einige, die zu diesem Schluss gekommen sind, dass eben die von Russland eingebrachte Variante eines angeblichen ukrainischen Kampffliegers, der den Flug MH17 abgeschossen haben soll, schlichtweg Unsinn ist. Und wenn wir den Bericht lesen, den Schlussbericht, so haben ja die Ermittler Teilchen gefunden in den Körpern der Menschen, die sie einer dieser Buk zugeordnet haben. Und wir waren halt sehr sicher, denn die Niederländer hatten ja schon einen Zwischenbericht vor einem Jahr veröffentlicht. Und wenn der Laie das gelesen hat, da hieß nur, da sind Splitter durch das Cockpit und das Flugzeug geflogen und es war kein technischer Fehler. Aber wir haben es dann einem, glaube ich, dem wichtigsten Experten dafür gegeben. Und er hat es gesehen, dass er, das ist ganz klar, die Zerstörungsform, die da beschrieben wird, ist eine Buk. Und das, was er damals gesagt hat, bestätigt eben auch der Endbericht. Und ich halte im Grunde genommen das, was jetzt hier der niederländische Schriftsteller sagt, als Rückzugsgefecht. Aber wir sind gerade in der Zeit wo jeder sein Narrativ hat, wo im Grunde genommen das gefundene Faktum im Grunde genommen nicht mehr nötig ist, um seine Position zu verteidigen, sondern der Standpunkt. Und das ist zurzeit eben die Diskussionskultur. Aber die Tatsache, dass eben dieser niederländische Bericht sehr wohl, der ist ja sogar davon ausgegangen, den Meteoriteneinschlag auszuschließen, also sehr wohl andere Versionen genommen hat, aber die Fakten, die sie in den Körpern der Toten fanden, sprachen ihre eigene Sprache.
Das heißt, man kann mit einer chemischen Analyse zweifelsfrei feststellen, ob ein Splitter von einer Bodenluftrakete oder einer Luftluftrakete stammt?
Also wie dieser Splitter aussieht, wie er im Grunde genommen geformt ist, sie haben ja ganz viele davon gefunden, ist diese Analyse selbstverständlich möglich. Und das war ja immer die Frage, finden Sie im Grunde genommen in den Opfern, Sie müssen sich vorstellen, eine Buk hat einen Kopf, der kurz vor dem Flugzeug zerspringt und dann in unzähligen Teilchen das Flugzeug durchlöchert. Und weil eben so viele Passagiere da saßen, wurden die natürlich auch von diesen Splittern getroffen. Und das ist dann möglich, ja.
Sie haben diese chemische Analyse aber nicht gemacht, sondern Sie haben klassisch journalistisch recherchiert. Sie haben ja auch einen anderen Auftrag, wenn ich das mal so sagen darf, einen eigenen investigativen Ansatz gewählt. Sie waren auch vor Ort. Hören wir mal ganz kurz rein. Das hatte ich schon kurz angespielt.
Geh nochmal durchs Dorf, aber ist hier ausgestorben. Kein Mensch ist auf der Straße. Schön an den Türen. Aber es macht keiner auf. Hallo?
Wo waren Sie da?
Ja, da war ich in Znidni und habe im Grunde genommen Türen geklopft, gefragt, Zeugen versucht zu finden. Also das war eine Aufgabe meiner Reise vor Ort. Ich habe in dieser Reise alle Orte, die bekannt waren, also sei es durch Twitter, durch Fotos, die in Instagram aufgeladen wurde und anderen sozialen Netzwerken, aber auch von der russischen Pressekonferenz genannt und von anderen genannt, gab es eine ganz Vielzahl von Orten. Und im Oktober waren wir dann so weit, haben gesagt, jetzt gucken wir uns all diese Orte mal an. Und die Idee war, mit Kommandeuren zu sprechen, Spuren zu finden. Und dann haben wir eben auch einen Zeugen gefunden, der hat gesagt, ja, ich habe diesen Knall gehört, weil das war immer ein Vorwurf auch der russischen Seite. Ja, wenn wir eine Buk abgeschossen hätten, müsste das ja gehört worden sein. Und da haben wir einen gefunden, der im Grunde einen Knall gehört hat und das eben auch erzählt. Und das war nicht irgendwie einer von Stringern organisierte Quelle, die dann im Auto saß, sondern ich bin von Tür zu Tür gegangen und er hat dann geöffnet und hat gesagt, ich rede nicht mit Ihnen, ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was mir passiert. Und dann habe ich versucht zu erzählen, Vertrauen zu gewinnen. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, Sie haben es abgeschossen, wir haben es gehört.
Aber Sie sprechen von einer Beweiskette und das ist ein Zeuge? der möglicherweise hohe Glaubwürdigkeit besitzt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sie wichtig machen wollen oder die auch Desinformationen verbreiten. Wie schließen Sie das in diesem konkreten Fall aus?
Ja, man hatte eben verschiedene Hinweise. Also es gibt ja eben auch, das Interessante ist ja, jeder hat ja ein Handy dabei zurzeit. Und dann werden Sachen, die passiert, sofort ins Netz gepostet. Und es gibt über diese Form des Geolocating die Möglichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem bestimmten Ort Bilder, die ins Netz hineingesetzt wurde von Menschen, zurückzuverfolgen. Und da hatte eben zum Beispiel die Seite Bellingcat Großes geleistet und hat dann gesehen, an dem Tag fährt die Buk von Donetsk nach Schnizhny und nachher ganz weiter. Und dann sind Fotos rausgespielt worden. Und dieses Foto in Lugansk einer Buk mit einer fehlenden Rakete, die unter einem Auto Plakat stand, dieses Video wurde selbst von dem russischen Verteidigungsminister anerkannt. Der hat das gezeigt in der Pressekonferenz, hat gesagt, hier sehen wir eine Buk mit einer fehlenden Rakete, hat aber gesagt, das hat in Krasnoarmeesk ist das entlang gelaufen, einer Stadt, die der Ukraine gehörte. Ja, und wenn man dann aber den Ort aufsucht und feststellt, es ist eben nicht in Krasnoarmeesk, sondern in Lugansk, dann kann man ja fast sagen, dass das russische Verteidigungsminister zugegeben hat, dass nach dem Abschuss sich im Separatistengebiet eine Buk aufgehalten hat, der eine Rakete fehlte.
Also die haben zugegeben, da fehlt eine Rakete, aber der Ort war ein anderer, den Sie anhand der ja direkten Anschaunahme dann, ja muss man sagen, verifiziert haben.
Ja, also das war, die einen sagten, es war dort in Lugansk, die anderen sagten in Krasnoarmeesk. Was habe ich dann gemacht als Reporter? Ich bin erstmal zu dem Autohersteller gegangen, dem dieses Plakat gehört, Bogdan, der sitzt in Kiew und habe gesagt, wo stehen Ihre Billboards? Weil das kann man ausgehen. Also Billboards, die werden abgerechnet, die müssen dafür Geld bezahlen. Und dann haben sie gesagt, ja, da steht ein Billboard von uns. Und dann bin ich selbst dahin gefahren und habe dann das Video gesehen, die Ausschnitte. Und man sah eben auch noch auf dem Billboard die Bogdan-Reklame, nur ein wichtiger Teil, wo die Russen behauptet hätten, da stünde eine Adresse von Krasnoarmeesk, war rausgerissen worden. Aber sonst passte eben alles, von Bäumen, von Masten. Und sagt, ja, dieses Foto stimmt. Und da die Russen gesagt haben, das, was das Foto zeigt, ist echt, könnte man ja fast sagen, der russische Verteidigungsminister hat damit dieser Quelle, dem rauchenden Colt sozusagen, eine Glaubwürdigkeit gegeben, die aber nur dadurch passiert ist, dass ich sie dann persönlich verifiziert habe für mich.
Aber woher nehmen Sie jetzt nun an, es gibt ja noch eine andere Theorie, dass das eine ältere Buk war, die nicht im Bestand der russischen Armee ist, weil die haben nur die neuesten Waffen dieses Waffensystems und verkaufen dann auch mal ältere an andere Armeen. Und dass die Ukrainer, also die eigentliche Regierungsarmee, ein solches Waffensystem hat?
Also zum einen die Tatsache, dass, das sagt ja der russische Buk-Hersteller, wir bauen neue Buks und wir haben keine alten. Also wer die russische Armee kennt, die benutzen auch immer noch die alten. Also die Sache, dass alles ausgesondert ist, es gibt ja selbst ein Foto, wo Putin hinter so einer alten Buk steht, glaube ich, wurde irgendwann veröffentlicht. Aber der niederländische Bericht kommt ja auch zu einem anderen Modell, was eben von neuer Form ist. Aber das ist im Grunde genommen eine Spitzfindigkeit. Fragen wir jetzt erstmal hier, wenn wir sagen, es war eine Buk und da geht der niederländische Bericht ganz klar hin, dann stellen wir jetzt fest, dass das Separatistengebiet so gewachsen ist, dass es alle möglichen Abschussorte beinhaltet. Das heißt, die Separatisten wären jetzt in Kontrolle einer potenziellen Abschussortes, von denen die ukrainische Armee hätte die Rakete abschießen müssen. Also würden sie die doch zeigen. Sie sagen zum Beispiel Saroschinski, aber sie machen dort keine Proben, sie machen gar nichts. Und ich war in diesem Ort und dort haben die Leute gesagt, nee, hier ist nichts passiert, zumal Saroschinski gehörte immer den Separatisten. Also wenn man zu dem Schluss gekommen ist, dass es eine Buk war, dann war es auch nur aus dem Separatistengebiet abgeschossen. Da aus dieser Logik kommt man nur noch schwer raus.
Ich zitiere mal eine andere Quelle aus propagandaschau.de. Dort wird ein Amerikaner, ein Ökonom und Publizist zitiert, der sagt, oder die Übersetzung ist, wie ich bereits zum Zeitpunkt des Abschusses schrieb, hatten die Westmedien bereits ihre Die Russen-Wars-Geschichte fertig, als gerade der Abschuss berichtet wurde. Diese Geschichte war für Washington sehr nützlich. Hat es doch die europäischen Vasallstaaten, die vorher rumgezickt hatten, in die Sanktionen gegen Russland getrieben. Das hat uns Washington nie erklärt und die Systempresse hat auch nie gefragt, welches Motiv hatten die Separatisten und Russland für den Abschuss einer malaysischen Boeing. Nicht das geringste Motiv. Russlands Regierung würde so etwas nie zulassen. Putin hätte die Verantwortlichen sofort aufknöpfen lassen. Das Washingtoner Märchen ergibt überhaupt keinen Sinn. Nur ein Idiot glaubt daran. Sind Sie ein Idiot?
Wenn man den Mann hört, meint er das sicherlich. Aber es gibt natürlich ein Motiv. Das ist die Kriegssituation im Donbass. Anfang Juni sagte die NATO, die Russen bringen Panzer ins Separatistengebiet. Und es gibt eine militärische Logik, weil das haben wir nämlich auch als erstes gefragt. Als wir zur Erkenntnis gekommen sind letztes Jahr, als wir diesen Bericht haben analysieren lassen, das war eine Bug, haben wir gefragt, wozu ist eine Bug da? Und dann kommt man sehr schnell zur Erkenntnis, die Bug ist nicht dafür da, Städte zu schützen. Eine Bug ist dafür da, Panzer im Feld zu schützen. Und wenn russische Panzer losfahren, werden sie immer von einer Bug begleitet. Das heißt, im Juni hätte im Grunde genommen schon die NATO-Staaten sagen müssen, wenn wir davon ausgehen, russische Panzer sind da, können Bugs nicht weit sein. Wir müssen unseren zivilen Luftfahrtgesellschaften sagen, überfliegt dieses Gebiet nicht. Aber das ist der Grund, warum da eine Bug war. Denn die Ukraine hatte einen einzigen Trumpf im Kampf gegen die Separatisten, die von russischen Technik ausgerüstet wurde. Das waren ihre Luftstreitkräfte. Die Separatisten hatten keine Luftstreitkräfte. Und die Luftstreitkräfte befanden sich dann in Auseinandersetzung mit den Boden-Luftraketen. Und die haben auch sehr schon viel verloren. Und der zivile Luftkorridor gab im Grunde genommen den ukrainischen Streitkräften die Möglichkeit, unter einem Menschenschutzschild zu agieren. Und das ist der Grund. Die Russen wollen den Himmel frei haben.
Da geben Sie also den Ukrainern eine Mitschuld.
Ja, also letztendlich unsere Recherche hat drei Verantwortungen. Also ich sehe, Russland ist für den Abschuss direkt verantwortlich. Die Ukraine hat den zivilen Luftkorridor nach unseren Erkenntnissen zumindest genutzt, ob sie es aktiv gesagt haben, das wollen wir, aber sie haben es getan als menschlichen Schutzschild. Das ist wie ein Duell. Boden-Luftrakete und Flugzeug und das ist wie ein Duell im Westen und da muss man sich vorstellen, wenn darüber ein ziviler Luftverkehr geht, dass ein Duellland im Wilden Westen von einer Schulklasse umgeben ist und die westlichen Staaten, die im Grunde genommen schon im Juni sagen müssten, ihren Fluggesellschaften fliegt nicht darüber und sie haben es nicht getan, weil sie das, was in der Ostukraine passierte, nicht Krieg nennen wollten.
Das deutsche Außenministerium trägt Mitschuld?
Es trägt eine Verantwortung. Das sagt ja auch der niederländische Bericht, ganz interessant, der sagt, die Diplomaten, die Geheimdienste, die Politiker, denen waren klar, dass in der Ostukraine eine Eskalation des Kampfes sowohl am Boden als in der Luft stattgefunden hat. Aber sie hatten ihren Fokus gelegt auf die geopolitischen Folgen und nicht auf die Flugsicherheit. Das heißt, sie haben auf geopolitische Folgen geguckt und nicht auf die Sicherheit der Passagiere. Kurz vorher ist eine Lufthansa-Maschine darüber geflogen. Und da würde ich sagen, ist eine politische Verantwortung. Natürlich. Und wir haben das Auswärtige Amt verklagt, weil wir den Bericht des Botschafters haben wollen, der am 14. Juli von der ukrainischen Regierung informiert worden war, dass eben im Grunde genommen ein Flugzeug abgeschossen wurde, nämlich eine Antonov mit einer Waffe, die Separatisten gar nicht bedienen konnten.
Kann es deswegen sein, dass viele sich propagandistisch auch betätigen, weil die Wahrheit von verschiedenen Seiten unterdrückt wird?
Also zum einen kann ich natürlich sagen, ob die jetzt absichtlich eine malaysische das Flugzeug herunterholen wollten. Aber die Möglichkeit besteht halt, dass sie im Grunde genommen auf einen Kampfflieger gezielt haben und sich getäuscht haben. Man muss sich vorstellen, wenn man in einem Bodenluftkampf ist, hier das Jagdflugzeug, da die Bodenluftrakete, da überlebt derjenige, der als erstes schießt. Da ist ein hoher Druck da. Und da können auch Fehler passieren. Und die Waffe Buk ist ein Gerät aus den 70er Jahren, das eben unterscheidet zwischen Feind und Freund. Und wo eine Buk eingesetzt wird, gibt es keinen zivilen Luftverkehr. Dafür ist das nicht designt. Aber was Sie sagen, es sind natürlich drei Verantwortlichkeiten, die wir herausgearbeitet haben. Und mit diesen drei Verantwortlichkeiten, Russland ist dafür verantwortlich, weil sie die Separatisten damit ausgerüstet haben. Und die Buk ist ein Waffensystem, was nicht Separatisten einfach mal so bedienen können. Die Ukraine, die den zivilen Luftverkehr für sich genutzt hat und die NATO-Staaten, die hätten vorzeitig warnen müssen. Damit setzt man sich natürlich auch schon zwischen alle Stühle, da haben Sie recht, ja.
Und deswegen ist es auch wahrscheinlich so einfach, auch Verschwörungstheorien zu setzen und immer noch zu behaupten, das war vielleicht eine Luft-Luft-Rakete?
Naja, die Verschwörungstheorien, das ist ja, Russland versucht ja im Grunde genommen schon die Verantwortung wegzudrücken. Und wenn man die Pressekonferenz des russischen Verteidigungsministeriums ansieht, wenige Tage nach dem Abschuss, dann haben sie gesagt, ja, es könnte eine ukrainische Bug oder ein ukrainisches Flugzeug sein. Und da haben sie ja dann Satellitendaten gezeigt und Bilder und versucht im Grunde genommen ihr Narrativ, was ja so ihre Erzählung sozusagen, durchzudrücken. Aber im Grunde genommen bin ich da schon sozusagen sehr optimistisch, dass, oder ich, so eine professionelle Zuversicht habe ich, dass dann schon immer die Wahrheit rauskommt.
Meint zumindest Markus Benzmann, er ist Journalist von Korrektiv, einem gemeinnützigen Recherchebüro, das in der Webreportage bereits schon im Januar über diesen Fall berichtet hat und auch ganz genau gesagt hat, aus seiner Sicht zumindest eine schlüssige Beweiskette darstellt, das, was die niederländische Regierung im Prinzip jetzt durch den offiziellen Bericht des Safety Boards bestätigt hat, nämlich dass es sich um eine Buk-Rakete handelt, die das Flugzeug MH17 dann zu Boden brachte. Wann werden wir die Wahrheit hören?
Naja, es gibt ja zwei Untersuchungen. Es gibt einmal das Safety Board und dann gibt es die staatsanwaltliche Untersuchung und die wollen vielleicht sogar Ende oder Anfang nächstes Jahres mit ihrem Bericht rauskommen.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und vielleicht gibt es ein Interview von der medienpolitischen Tagung Verdi und DGB gestern und vorgestern in Leipzig. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Die Webreportage finden Sie übrigens auf der Seite Korrektiv mit Doppel-R und am Anfang mit C, korrektiv.org, MH17. Um da vielleicht noch dem einen oder anderen Journalisten einen Tipp zu geben, das sollte man vorher schon zur Kenntnis nehmen, bevor man andere Theorien aufstellt, finde ich. Also die Beweiskette ist ziemlich schlüssig. Dann wollte ich Ihnen noch sagen, über Twitter.com Medienmagazin habe ich zu Beginn der Sendung einen längeren Vortrag und ein kurzes Gespräch getwittert von der O-Tonspenderin, wie wir immer sagen, am Anfang Heike Raab, die ja gesagt hat, also die Mediatheken bei ARD und ZDF können oder dürfen oder müssen so weitermachen wie bisher, also erstmal mit den ganzen Verweildauerbeschränkungen. Die Medienpolitik kümmert sich nicht drum, das sei nicht auf der Prioritätenliste, heißt es sogar weiter. Man ist in Diskussion, aber es ist, ja, Medienpolitik ist ein stumpfes Schwert manchmal und dauert lange. Genauso sieht es natürlich auch Verdi und der DGB in Leipzig. Die haben deswegen auch extra eine Tagung gemacht, eine medienpolitische Tagung in Leipzig, die vergangenen zwei Tage, die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Internetgesellschaft. Weil natürlich, also man muss das schon so verstehen, diese Begrenzung in den Mediatheken ist ja nicht nur, weil Medienpolitiker sagen, wir wollen das nicht, sondern es gibt natürlich Mitwettbewerber, die auch zu Recht sagen, wir werden nicht vom Rundfunkbeitrag finanziert, das sei Wettbewerbsverzerrung und da müssen alle Marktteilnehmer irgendwie miteinander auskommen und deswegen hat die Politik natürlich solche Regelungen gefunden, wie zum Beispiel auch ARD und ZDF dürfen im Internet nicht werben. Das ist unangefochten, das ist auch aus meiner Sicht völlig in Ordnung, dass hier gesagt wird, also um einen bestimmten Markt zu schützen, muss man demzufolge auch Bedingungen schaffen, die den einen zurückdrängen, um den anderen den Vorzug zu schaffen. Aber mittlerweile ist diese Verweildauer nicht mehr zeitgemäß. Auch die BBC hat inzwischen Korrekturen vornehmen dürfen. Ja, aber zu diesem Thema, wie gesagt, gibt es nichts Neues zu vermelden. Ich fragte einen Referenten von der ARD im Anschluss an dieser medienpolitischen Tagung, wie er diese ganze Problematik sieht, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Internet. Er stellt sich selbst vor.
Mein Name ist Thomas Laufersweiler. Ich arbeite im Team der ARD Online-Koordination und bin dort zuständig für Multiplattform-Strategie.
Sie haben bei der Verdi-Tagung im Prinzip ein globales Abbild gezeichnet. Jede Welt einzeln erklärt, von Facebook über Google und so weiter. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, wie die ARD nun reagiert. Sitzt sie nun ohnmächtig wie ein Kaninchen vor der Schlange und sagt, wir können ja nichts machen, in der Tat, weil die medienpolitische Situation so ist, dass es Rundfunkstaatsverträge gibt und die sehr lange brauchen, um auf öffentlichen Druck zu reagieren. Also ich kann mich erinnern, vor 3 oder 4 Jahren beim Medienforum in Köln hat schon die Ministerpräsidentin Frau Kraft gesagt, wir müssen diese Verweildauerzeiten, diese Beschränkungen ändern. Das ist aber immer noch nichts passiert.
Also es gibt Probleme von außen, es gibt Probleme von innen. Von außen ist tatsächlich so, wir sind sehr stark reguliert. Unsere privaten Wettbewerber, die internationalen, sind nicht reguliert. Damit müssen wir natürlich kämpfen. Wir können unseren Nutzern von den Mediatheken, von der ARD-Mediathek zum Beispiel, gar nicht klar machen, warum bestimmte Inhalte nach 3 Monaten raus müssen, manche nach 7 Tagen raus müssen und so weiter. Manche gar nicht erst erscheinen. Und der Unterschied zwischen einer co-produzierten und einer eingekauften Serie zum Beispiel oder beim Spielfilm, der Medicus wurde mitproduziert, da haben wir eine andere Rechte-Situation, als wenn wir einen schwedischen Spielfilm komplett einkaufen. Und das können wir den Nutzern überhaupt nicht erklären. Das geht gar nicht und da sind wir auch nicht wettbewerbsfähig. Und das sind so Probleme, die wir von außen haben. Da gibt es im Rundfunkstaatsvertrag noch mehr Probleme. Wir haben aber auch Probleme von innen. Wir sind durch unsere Geschichte auch so aufgestellt, so strukturiert, dass die Entscheidungen letztlich eigentlich dezentral getroffen werden. Also dass die ARD insofern gar nicht existiert, sondern es praktisch eine Arbeitsgruppe von Landesrundfunkanstalten ist, die in vielen Sachen, in allermeisten Dingen autark entscheiden. Das heißt, eine Gesamtstrategie ist sehr schwer zu entwickeln. Für eine Institution wie die ARD und auch sehr schwer umzusetzen. Das hat Vor- und Nachteile, auf jeden Fall. Aber in einem Markt, der sich extrem schnell bewegt und der sehr dynamisch mit neuen Wettbewerbern, neuen Geschäftsmodellen und Innovationen um die Ecke kommt, ist es immer stärker ein Nachteil, so eine demokratische, dezentrale Struktur als ARD zu haben. Aber da gibt es natürlich keine richtige Lösung, keine schnelle Lösung auf jeden Fall für das Problem.
Eine Lösung, die das ZDF jetzt herausgefunden hat bei einem ganz bestimmten Format, war Online First. Ich habe immer so den Verdacht, dass man sich damit sozusagen das Fernsehen kaputt macht. Die Kollegin meinte eher nicht, das kann sich ergänzen. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass man sich dann entwertet und vielleicht aufgegeben hat und sagt, Fernsehen stirbt eh, also gehen wir doch lieber schnell ins Internet?
Ich denke, man muss überhaupt aufhören, darüber nachzudenken, wo wird was eigentlich, für welches Medium wird produziert, sondern ich habe ein Publikum, für das produziere ich einen möglichst hochwertigen Inhalt. Und dann muss ich überlegen, wo sitzt eine mögliche Zielgruppe. Wenn ich eine Zielgruppe habe, die online ist, weil sie auch ein bisschen jünger ist, dann wäre ich ja verrückt, wenn ich das nicht so schnell wie möglich, so komplett wie möglich diesem Publikum zur Verfügung stelle. Und in der Medienforschung gibt es meines Wissens nach keinen Beleg für eine Kannibalisierung, dass ein Video online tatsächlich auf die Quote des Fernsehens irgendeinen negativen Einfluss gehabt hat. Bei The Team vom ZDF war es so, dass der Gesprächswert plötzlich von The Team hochgegangen ist. Und das kann nur positiv gewesen sein für die Ausstrahlung. Ja? Und man hat ja auch gesehen, dass dort auch ein erklecklicher Anteil dann an Online-Nutzung zu der Fernsehnutzung kam. Wenn die das Online-First nicht gemacht hätten und nicht so viel drüber geredet hätten in Social Media, wären nicht nur die On-Demand, also die Online-Nutzung, weniger gewesen oder auch weggefallen. Es wäre meiner Meinung nach auch die Fernsehquote schlechter gewesen. Also ich glaube, es ist natürlich von der Medienforschung her schlecht zu beweisen, ja. Bringt online tatsächlich sehr viel fürs Fernsehen. Vielleicht sind das nur Randeffekte. Aber es gibt keinen Beleg für eine Kannibalisierung. Also kann ich mich doch nur auf das Publikum konzentrieren. Und wenn es online ist, dann muss ich das dem Publikum geben. Wenn das Publikum gewohnt ist, dass es tatsächlich das am Stück bekommt und gleich bekommt, dann gebe ich es am Stück und gleich. Und am besten nicht als Experiment und zweimal im Jahr, sondern bei jeder Qualitätsserie.
Inwieweit sind Sie denn froh, dass es YouTube gibt als Plattform, die nicht medienreguliert ist in dem Sinne? Da können ja Inhalte dann doch ein bisschen länger bleiben als vielleicht in der eigenen Mediathek, oder?
Naja, die Inhalte, die länger sind, sind ja dann nicht von uns selbst eingestellt, sondern sind...
Aber es gibt auch eigene Schnipsel. Das Erste zum Beispiel macht ja auch sowas als Ergänzung.
Also das, was wir selbst hochstellen, da ist die Verweildauer auch nicht länger als das, was wir in unseren eigenen Mediatheken haben. Das ist ganz klar. Und wir müssen natürlich immer darauf achten, wir können nicht nur eine Drittplattform versorgen. Ja? Wir müssen immer auch eine unabhängige Ausspielung haben, wie die ARD-Mediathek zum Beispiel, wo dann die Sachen auch auf jeden Fall abgreifbar sind. Was dann unsere Nutzer, die Fans oft auch sind, dann damit machen, ist wieder eine andere Sache. Ja? Die Sachen werden, da werden natürlich keine Verweildauern eingetragen und insofern gibt es einen Nutzen davon, dass die anderen Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben, wenn da so Schnipsel und Trailer eingestellt werden, für die gelten ja andere Verweildauern. Das sind ja dann so Marketing-Elemente. Aber für ganze Serien, da sind wir ja genauso gefesselt und gebunden wie in jeder anderen Ausspielung.
Hoffen Sie, dass das sich noch ändert zu Ihren Lebzeiten?
Naja, wir haben ja einen Auftrag, die Menschen zu erreichen. Und wir erreichen die Menschen nur, wenn wir die gleichen Bedingungen bekommen und diese Fesseln mit Verweildauern zum Beispiel uns genommen werden. Ja? Das hoffen wir schon sehr, dass das, also ich hoffe schon sehr, dass das tatsächlich sich ändert. Und vielleicht kommt es auch. Das ist die Frage, wie die Politik das entscheiden möchte.
Hoffen kann Thomas Laufersweiler. Er ist von der ARD Multiplattformstrategie. Das Interview fand statt an der medienpolitischen Tagung am Rande in Leipzig. Im Podcast werden Sie noch weitere Ausschnitte hören. Trauen Sie nicht den Medien grundsätzlich, ist immer wieder mein Rat. Trauen Sie aber Ihren Ohren, dass Sie jetzt Radio 1 hören. Das ist auf alle Fälle so. Da kann man nichts machen. Das ist halt so. Objektiv.
Wir sprechen heute über das Buch Cybris, das letzte Versprechen von Carol Feld. Sascha Lobo hat das in der ersten Ausgabe des Literaturspiegels hymnisch gefeiert. Und ich frage mich, warum.
Ja, das fragt sich nicht nur Volker Weidermann, Spiegelautor und seit kurzem Leiter des literarischen Quartetts im ZDF, in einem Video auf spiegel.de. Auch meine Kollegin Vera Linz, die jetzt zu Gast ist im Radio 1 Medienmagazin hier im Studio, hat sich diese Frage gestellt, als sie ganz erstaunt in der ersten Literaturbeilage des Spiegel Ende September Sascha Lobos Hymne auf den Internetroman Cybris von Carol Feld gelesen hat. Dem Staunen folgte Gewissheit, Vera, denn du wolltest eigentlich das Buch lesen.
Ich wollte es lesen, ja.
Denn bevor wir über den Fall Cybris sprechen, muss man sagen, das ganze Buch und die ganze Rezension sind ein Fake, eine Lüge, würde ich sogar sagen.
Ich sag mal Fake, ja, Fake heißt Fälschung, wenn man es genau übersetzt. Ich sag mal Fake, übrigens auch der dazugehörige Verlag der Illusionen, den sich Sascha Lobo ebenso ausgedacht hat, inklusive eigener Website und Kontaktperson. Das alles gibt es nicht, auch nicht das Buch, das Lobo und Weidermann im Video in der Hand halten. Übrigens auch so, man kann es richtig sehen mit einem Umschlag und so. Und wenn man es weiß, dann erschließt sich das einem schon ziemlich schnell, dass es ein Fake ist. Allerdings gab es mit Ausnahme eines Bloggers keine Reaktionen auf diese Aktion. Erst gestern wurde der Fake in Frankfurt auf der Buchmesse offiziell aufgelöst. In Frankfurt Main auf der Buchmesse, genau. Und nun kann man es eben überall auf den Medienportalen, sage ich jetzt mal, im Internet nachlesen.
Also man könnte ja denken, so ein Fake macht man, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber für ein Buch, das es nicht gibt, das man auch nicht verkaufen kann, ist das ja auch irgendwie Quatsch, oder? Warum dieser Fake?
Warum dieser Fake? Das habe ich Sascha Lobo gefragt am Donnerstag in Frankfurt schon, also vor der offiziellen Enthüllung. Und ich wollte von ihm wissen, welche Gründe hatte er für diese Aktion?
Der erste und simpelste ist natürlich auch ein bisschen die Freude daran, etwas zu erschaffen, was es nicht gibt. Das hat natürlich eine ganz enge Beziehung zum virtuellen Raum, der ja auch eine Erschaffung darstellt. Der zweite ist, dass es eine lange Tradition gibt des fiktiven Buchs. Zum Beispiel Borges war da groß drin, in eigenen Werken ausgedachte andere Werke zu zitieren. Ich fand daran spannend, dass man ein neues literarisches Genre aus diesem Fiktiven macht, nämlich die Rezension eines Romans, den es geben sollte. Die Rezension als Geburtsaufforderung in die Existenz hinein. Ich möchte gern, dass jemand ein solches Buch schreibt.
Ja, also wir können hören, Sascha Lobo vermisst den großen Internetroman. Er schreibt auch in dieser Fake-Rezension, dass es eigentlich gar kein Buch gäbe, das, Zitat, unserem immer noch andauernden Sturz in die digitale Realität treffend vermittelt. Weder The Circle von Dave Eggers noch vermutlich Unschuld von Jonathan Franzen, das gerade erschienen ist. Aber das hat Lobo noch nicht gelesen, wie er mir gesagt hat.
Also das kann ich nachvollziehen, dass jemand auf eine sehr eitle Art und Weise sagt, ich möchte jetzt einen Internetroman und inszeniere mich mal. Aber da steckt ja auch noch der Spiegel dahinter, ein Qualitätsblatt, der sich ja auch seriösem Journalismus verpflichtet fühlt, der auch zur MH17 zum Beispiel eigene Recherchen mit eingebracht hat, also wo man ja auch ja will, dass man glaubt, was man schreibt. Und jetzt schafft man sozusagen, zugegebenermaßen in einem Ableger, dem Literaturspiegel, aber mal hin, es ist der Spiegel, plötzlich eine Geschichte, die erfunden ist und die ja, mit der Absicht geschrieben wurde, zu täuschen. Wie erklärst du dir das, dass der Spiegel da mitmacht? Und das, vor allen Dingen, dass nur ein Blogger, wie du gesagt hast, hier diesen Fake enttarnt hat und überhaupt diskutiert hat?
Ja, ich komme mal gleich mal mit meiner persönlichen Erklärung. Hören wir erstmal, was Sascha Lobo auf diese Frage gesagt hat. Er vermutet, dass es mehrere Erklärungen dafür gibt.
Ich habe zum Verlag eine Website gemacht, verlagderillusionen.at. Die löst den Fake zwar nicht auf, die ist aber so, sagen wir mal, überdreht, dass man schon erahnen könnte, dass das nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Es gab trotzdem ein paar hundert Buchbestellungen tatsächlich über diese Verlagswebsite. Es gab auch Rezensionsanfragen darüber. Ich glaube, diese Herangehensweise hatte auch ein bisschen was Hermetisches, nicht unbedingt zur Interaktion Aufforderndes. Das war ja auch eine Hymne fast. Und Hymnen, die stehen so sehr für sich selbst, dass manchmal das Werk selbst in den Hintergrund tritt. Und dazu kam, dass man eine Zeit lang aus technischen Gründen auch nicht sofort googeln konnte, wo dieses Buch da war. Man hat es dann nicht auf Amazon gefunden, weil es natürlich nicht existiert. Ich glaube, dass es deswegen auch nicht so intensiv in der Besprechung da war.
Ja, und ich glaube, ein Hauptgrund ist sicher, dass dieser Artikel nicht online erschienen ist. Man konnte ihn auf Blendle nachlesen als digitalisiertes Printprodukt hinter der Paywall, aber nicht im frei zugänglichen Netz, auch nicht auf Lobos Homepage oder Spiegel Online. Und zum anderen, meine ich, mag es daran liegen, dass der Kreis der Literaturrezensenten fast so ein bisschen wie so ein geschlossener Zirkel agiert. Es ist so ein bisschen eine Parallelwelt und diese Parallelwelt hat Lobo ja auch sehr deutlich auf die Schippe genommen und offenbar interessiert sich die Netzwelt nicht für diese Art der Literaturkritik.
Würdest du dann so weit gehen, dass du sagst, dass diese Fake-Rezension von Lobo eigentlich eine Kritik am etablierten Literaturbetrieb ist?
Ich würde mal sagen, nein. Also auf jeden Fall ein Stück weit. Der Text von Lobo, der ist sehr blasiert, sehr abgehoben. Er enthält eine sehr vage Inhaltsbeschreibung, einen Bezug zu anderen wichtigen Werken, überschäumende Attribute wie kongenial, deren Bedeutung man im Kontext nicht versteht. Eine sehr abgehobene Wortwahl wie feine Nuancierung, wahre Bedeutung, pulsierende Euphorie. Also alles Stilmittel, mit denen sich der Rezensent selbst in den Mittelpunkt schiebt. Und das hat Lobo auch als Kritik am etablierten Literaturbetrieb gedacht. Das andere ist, glaube ich, ist auch eine Art und Weise, eine Kritik an der Art und Weise, wie übers Internet reflektiert wird. Ich habe Lobo mal gefragt, wie denn der große Digitalroman ausgesehen hätte, wenn es ihn gegeben hätte. Und darauf gab er mir folgende Antwort.
Die Autorin hinter Cybris ist Carol Feld. Die twittert unter Carol_Feld1. Carol Feld ist ein Anagramm von Trollface. Und Trollface ist ein ikonisches Bild, was auch auf dem Cover verfremdet und abschattiert dargestellt ist. Das ist ein kleines, eine Art Piktogramm fast, was inzwischen weltweit in der Internetkultur für die Trollerei, für den groben Scherz, für das Täuschen, für die Schadenfreude, für den Spott steht.
Also er nimmt da wirklich all die auch auf die Schippe, die das Netz als einen undurchsichtigen, im Zweifel bedrohlichen Raum ansehen. Und ich glaube, der Spiegel hat sich gedacht, wir lassen den jetzt einfach mal machen. Das ist ein Internetrebell und wir lassen dem sozusagen die Leine los.
Würdest du diese Aktion nun einschätzen als genialen PR-Coup für Lobos Art und Weise, Kritik zu üben, sage ich jetzt mal? Oder ist das doch eher ein fragwürdiger Fake, der der Glaubwürdigkeit der Medien nun wirklich nicht dienen kann?
Also ich fand es ganz lustig, ich fand es ganz okay. Allerdings, glaube ich, ist es eher so ein Rohrkrepierer, wenn man das auch mit anderen Fakes vergleicht, wie zum Beispiel diesem Stinkefinger-Fake von Varoufakis durch Jan Böhmermann. Das mag daran liegen, dass das Thema vielleicht nicht so eine hohe Relevanz hat. Beim Spiegel hieß es, wir wollten nur zeigen, dass man den Medien nicht alles glauben soll. Kann man mal machen, wäre ich aber grundsätzlich vorsichtig in Zeiten, da die Medien eh unter verstärkter Beobachtung stehen. Da muss man vielleicht richtig überziehen, um ein Zeichen zu setzen. Also mein Eindruck war so ein bisschen, man hat es nicht so richtig zu Ende gedacht. Das war so ein Versuch, der aber nicht so richtig durchdacht war.
Wir können Sascha Lobo noch mal vollständig hören, nicht zerschnitten. Du hast vor, dieses Interview dann auch noch mal auf deinen Blog zu stellen, vera-linz.de, das ist ja auch dein Name, vera-linz.de, allerdings da mit SS, also Doppel-S. Wir twittern dann unter Twitter.com/Medienmagazin und Twitter.com/Verali. Genau. Wann es erscheinen wird, können wir noch nicht sagen, weil wir müssen das erst digitalisieren, richtig, und auf die Seite hochladen. Das kann heute dauern. Gut, vielen Dank, Vera Linz. Hören Sie nun, wie angekündigt, Ausschnitte aus der medienpolitischen Tagung von Verdi und DGB. Digital total, die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Internetgesellschaft vom 15. Oktober 2015, dem ersten Tagungstages. Hören Sie zunächst einen Vortrag von Peter Kerkhoff, Deutsche Telekom, Leiter Content.
Herr Kerkhoff, Telekom und der öffentlich-rechtliche Rundfunk waren in den früheren Jahren praktisch eine Einheit. Sind es jetzt inzwischen Konkurrenten?
Natürlich hat sich viel geändert. Vielen Dank für die Frage. Im Gegenteil, wir sind sogar sehr gute Partner. Ein Grund war, weshalb ich hierher gekommen bin, auch um Frau Professor Wille nochmal wiederzusehen. Wir kennen schon seit sehr langer Zeit und wir haben lange und oft miteinander verhandelt. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sind ja Teil unseres Programmangebotes und insofern hat sich daraus vielleicht eine andere Art von gemeinschaftlicher Basis entwickelt. Ja, herzlichen Dank nochmal an meine beiden Vorredner für die hervorragende Einführung und danke auch an die Option, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Frau Professor Wille, Sie hatten das Bild des Flusses gewählt. Das konnten wir nicht ahnen, aber trotzdem haben wir einen ähnlichen Einstieg genommen, nämlich ein Bild aus Gravity, den Film werden Sie vielleicht kennen. Und was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ich soll heute über die Medien sprechen und die Medien sind natürlich nicht die Telekommunikation. Wir gucken ein bisschen von außen drauf, sind aber doch Teil des Ganzen. Meine Aufgabe ist es im Wesentlichen und natürlich auch die meines Teams, meiner Kolleginnen und Kollegen, dass wir, und das machen wir schon seit sehr langer Zeit, Partnerschaften mit den Medienunternehmen kreieren und die dann auch vor allen Dingen dauerhaft pflegen. Das ist noch der weitaus schwierigere Teil, um unsere Plattform im Wettbewerb möglichst klar zu differenzieren. Das betrifft heutzutage Film und Fernsehen, also Video, Subscription Video on Demand und das Thema Musik. Wir haben uns auch von einigen Aktivitäten getrennt und das hat den folgenden Hintergrund. Wir sind kein Medienunternehmen und wir haben auch festgestellt, dass wir das nicht so gut können wie der Wettbewerb. Das betraf sogenannte OTT-Angebote, also Over-the-Top, eigenständige Medienangebote im Bereich Gaming, E-Publishing und Software und übrigens auch das Musikangebot. Das haben wir vor einiger Zeit eingestellt, weil dort der Wettbewerb definitiv zu hart geworden ist. Sie kennen dadurch jetzt ein bisschen die Historie. Der Fokus ist klar auf die Zusammenarbeit mit möglichst vielen und relevanten Playern im Markt. So, ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Knopf wähle. Ja, wo kommen wir her? Einige Trends sind ja schon angesprochen worden. Ich setze gewisse Dinge natürlich bei Ihnen auch voraus. Das linke Bild ist etwas verschwommen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich aus den 50er, 60ern. Und zeigt, wie wir eben vor diesem sogenannten Fernsehlagerfeuer saßen. Heute sprechen ja auch viele vom digitalen Lagerfeuer. Und mittlerweile gibt es auch noch eine Art von Familienleben, aber viele Familienmitglieder sind mit unterschiedlichen Geräten befasst, auch mit ihrer eigenen Kommunikation. Und vielleicht kann man auch sagen, gibt es einen Trend vom Wir zum Ich. Das hoffen wir natürlich nicht, damit dieses soziale Gefüge nicht über die Medien auseinanderbricht. Aber definitiv sehen wir schon, dass es mehr Kanäle gibt, über denen die Community untereinander und auch mit dem sozusagen absendenden Medium kommuniziert. Stichwort Second Screen. Wenn man sich mal diese Statistik anguckt, und ich werde jetzt hauptsächlich reden, wie wir eigentlich diese Medienpartner erleben, insbesondere ausgewählt am Beispiel Netflix, und dann hinterher auch kurz den Bogen schlagen zu unserem eigenen Produkt, aber darüber möchte ich heute eigentlich weniger reden. Was passiert eigentlich? Erstmal ist das Fernsehen zwar noch ein sogenanntes Leitmedium, aber offensichtlich sind die Zuschauerinnen und Zuschauer stärker multitaskingfähig geworden. Eine Fähigkeit, die sich vielleicht in den neuen Generationen besser verankert hat. Wie hier gerade bei den Folien ist einiges verrutscht, das mache ich mit der Darstellung zusammenhängen mit dem PC. Also es wird parallel gesurft. Das erfolgt ja auch dann sozusagen über weitere Angebote, die von den Sendern ausgehen. Es wird kommuniziert in sozialen Netzen über die Sendung, während sie stattfindet. Es werden SMS abgesendet, es wird telefoniert und es wird parallel noch gelesen. Mit anderen Worten, das Fernsehen, der Film als sozusagen Hauptmedium erfährt entweder eine bewusste oder auch unbewusste Begleitung durch sonstige Aktivitäten. Das muss man einfach wissen, auch in der Programmgestaltung. Und das ist die erste wichtige Implikation, deswegen mache ich immer einen Rücksprung oder einen Seitensprung zu unserer Strategie, dass wir damit rechnen, dass es eben nicht nur einen Kanal gibt, sondern mehrere. Und deswegen muss zum Beispiel sichergestellt werden über den Transport von Inhalten, dass ein Jugendlicher parallel im mobilen Fernsehen oder in mobilen Netzen kommunizieren kann, während er schaut. Das bedeutet also eine Parallelität des Angebotes. Wir sind ja hauptsächlich ein Transporteur und kein eigener Mediengestalter. Deswegen hatte ich am Anfang auch die Bemerkung vorausgesetzt. So, diese Grafik finde ich hochinteressant. Sie hat nämlich drei Dimensionen. Das eine zeigt, mit wem hatten wir es eigentlich früher zu tun. Das waren also Anbieter aus der etablierten Serie der Hauptprotagonisten, ProSieben, RTL, die öffentlich-rechtlichen Anbieter und auch Sky. Mit Sky verbindet uns eine sehr wechselnde Partnerschaft. Das ist ein eigener Vortrag für sich, den ich auch schon mal gehalten habe. Und mit Sicherheit gibt es einen weiteren Ausblick jetzt jedes Mal, wenn die Bundesliga ausgeschrieben wird. Jetzt hat sich aber ein weiterer Fächerkanon an Playern ergeben. Das wurde ja vorhin auch schon mal erwähnt. Das sind alle anderen außerhalb dieses Kastens. Natürlich gehören wir da auch dazu. Das sind auch andere konkurrierende Plattformen. Aber gucken sich allein die Player rechts an. Und Frau Professor Wille hatte das ja schon in ihrem kurzen 12-Monats-Rückblick erwähnt. Wir müssen also Folgendes tun. Wir müssen nicht nur mit den Partnern, wie wir es nennen, sondern wir gestalten ja in gewisser Weise auch Märkte. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir Reihenfolgen aufbauen. Wir müssen eine Einschätzung abgeben, wer wird sich durchsetzen. Das Problem ist leider, dass auch wir nicht so richtig in die Zukunft gucken können. Deswegen halten wir uns natürlich Optionen offen. Aber irgendwann muss man auch Entscheidungen treffen. Und ich hatte übrigens gestern gerade eine Verhandlung mit Discovery. Und da kann ich nur sagen, mein Eindruck ist, die haben seit dem Gewinn der Sportrechte ein sehr breites Kreuz. Ein sehr breites Kreuz. Und das haben wir sofort gemerkt. Früher haben wir die Inhalte über die öffentlich-rechtlichen Anbieter per se bekommen. Die waren sozusagen gegeben. Und jetzt ist es ein privatwirtschaftliches Gut. Das ist ja ein Punkt, den Sie auch gerade zu Recht angesprochen haben. Wenn man sich die Grafik in der Grafik nochmal anschaut, dann sieht man Folgendes. Ging es früher um Reach, also Reichweite, geht es jetzt um Reichweite und mehrere Kommunikationskanäle. Also one to many, der Absender zu den Zuschauern und Zuschauerinnen, aber auch die bilaterale Kommunikation während der Sendung. Darauf hatte ich gerade angesprochen. Mit anderen Worten, das ganze System ist hochkomplex geworden. Ich habe die Anfänge bei der Telekom vor 12, 13 Jahren genommen. Da waren die ersten Trips gingen in die USA, um mit den 7 Hollywood-Studios die Video-on-Demand-Rechte zu klären. Da haben die uns rausgeschmissen und als wir gehen wollten, sagten sie, wie viel Schulden habt ihr eigentlich? Habe ich gesagt, 36 Milliarden Dollar damals umgerechnet. Da sagten sie, da packen wir noch ein bisschen Geld obendrauf. Und so kam das Ganze ins Rollen und mittlerweile handeln wir im Prinzip 300 Partner mit immer neueren, die auftauchen, mit unterschiedlichen Medienangeboten und müssen das Ganze entsprechend auch noch vernetzen. Wenn man sich jetzt mal die Umsätze im deutschen Markt anguckt, ergibt sich folgendes Bild. In den letzten Jahren, so seit 2012 ungefähr, sieht man, dass sich die neuen Märkte, und jetzt gehe ich mal nur auf das Thema Video ein, stärker durchsetzen. Ich komme mal ganz kurz zu den Abkürzungen, weil ich die nicht bei jedem voraussetzen kann. S-Wort ist das Subscription, also Abo-Angebot, Netflix, Amazon. EST ist der Kauf von Filmen übers Netz. Electronic Sell-Through heißt das. Das ist im Prinzip wie der Verkauf von DVD. Ich teile mir hier ein Glas mit den anderen Referenten, danke. So, Blu-ray ist der Vertrieb von Blu-ray-DVDs und das andere sozusagen die klassischen DVDs. Ja, und was Sie also sehen ist, dieser Markt nimmt in Summe zu, aber der Ausblick sagt eigentlich, dass der Trend hingeht zur Miete. Ja, man redet ja auch von Share Economy oder Mieten, Rentals, New Ownership, diese Trends spüren wir da auch. Wir sind auch in neuen Ländern ja mit dem Musikangebot tätig. Ich habe jetzt wichtige Entscheidungen zu treffen, was passiert mit den Playern, die wir aufgebaut haben, Spotify und Deezer, einige werden das vom Namen ja kennen, versus Apple. Da kommt ein neuer Player rein, der also sein Musikangebot nicht mehr, wie Netflix das ganz erfolgreich geschafft hat, per se finanzieren muss, sondern das sind dann Anbieter, die haben vertreiben Geräte wie Apple und können das damit refinanzieren, also quersubventionieren. Wir sehen also, die Märkte bleiben in der Summe ungefähr gleich, aber es kommen neue Spieler dazu. Wenn man sich jetzt mal die Marktanteile anguckt, dann sieht man Folgendes. Wir selber sind mit Videolord mit 5% noch ganz gut dabei, obwohl wir mal Marktführer waren. Ja, wir waren mal Marktführer, aber da gab es auch noch nicht viele Anbieter. Das ist das Einzige von dem sozusagen selbstgemachten Angebot, was wir heute noch im Medien-Offering haben. Über den Rest hatte ich vorhin berichtet. Das war eine bittere Entscheidung. Wenn Sie Segmente aufbauen, dann müssen Sie wieder zumachen. Aber das nennt man einen freien Wettbewerb und da kann man sich auch nicht gegen verschließen. So, jetzt sehen wir also hier die Entwicklung zwischen Amazon insbesondere und auch Netflix. Und Nextdoor hängt in der Mitte, also das Angebot von ProSieben. Amazon hat deshalb so einen hohen Marktanteil, weil dort viele sozusagen Zwangsmitgliedschaften drin sind. Jeder, der ein Prime-Kunde ist, bekommt das reingebündelt zu einem stark subventionierten Preis. Ich glaube, der liegt bei 40 Euro im Jahr. Normales Abo kostet in Deutschland 10 Euro nur für den Film. Ja, also dreimal so viel und dann haben Sie da nur den Film und bei Amazon kriegen Sie den Film und das Quick Delivery. Und viele wissen gar nicht, dass sie Prime-Kunde sind mit dem inkludierten Recht. Dadurch kommen natürlich diese Marktanteile zustande. Haben Sie einen hohen Marktanteil, kriegen Sie bessere Preise bei den Hollywood-Studios. Das hängt alles miteinander zusammen. So, ich werde jetzt nicht spekulieren, wer sich da am Ende durchsetzt. Wir hoffen immer und inständig, dass es einen freien Wettbewerb gibt. Also wir haben das in der Musikindustrie gesehen, da hat sich ja Apple sehr stark durchgesetzt. Ich sehe das kritisch, wenn es nur einen Anbieter gibt. Ich vermute mal, das ist im Sinne der meisten, dass wir da eine Choice haben. Aber man muss natürlich sagen, Netflix hat einen sehr starken Stand aufgebaut, aus dem Nichts heraus. Das war ja mal ein reiner Versender von physischen Filmen. So, Videoload ist bei uns ein gutes Angebot, das werden wir auf alle Fälle beibehalten, weil wir nie wissen, wer sich am Ende durchsetzen wird. Das ist also alleine schon eine strategische Entscheidung. Außerdem haben wir da natürlich sehr gute Margen, die wir im Vertrieb von Drittangeboten so nicht generieren können. Ganz kurz mal ein Ausblick zum sogenannten Verwertungsfenster. Einige von Ihnen werden das kennen, andere nicht. Also, früher war es so, als wir damit angefangen haben, 6 Monate nach Kinostart konnten wir mit unserem Video-on-Demand-Angebot beginnen. So lange war der sogenannte Holdback fürs Kino. Holdback heißt, es gibt nichts anderes. Jetzt sind die Kinos immer größer geworden, die Filme laufen schneller durch und alle nachfolgenden Verwertungsfenster rutschen nach vorne. Deswegen haben wir hier mal aufgezeigt, früher und jetzt. S-Wort kommt relativ weit am Ende. Das gilt aber nur für die Ware, die Netflix und Amazon in den USA einkaufen. Was machen die also? Komme ich gleich drauf, produzieren selbst. So, man sieht also, es kommen immer weitere Player von hinten nach, die Studios slicen, also schneiden diese Content-Rechte in immer mehr Scheiben. Sie müssen sich immer mehr unterschiedliche Rechte kaufen und jeder versucht, sich vom anderen abzugrenzen. Und insgesamt gibt es einen viel schnelleren Durchlauf, weil natürlich auch viele nicht mehr ins Kino gehen, sondern warten, bis der Film dann im Pay-Per-View kommt. Hier sieht man mal, wie die Beziehung aussieht zwischen selbst- und fremdproduzierten Inhalte bei den beiden Hauptplayern. Also das zugekaufte, das Acquired Content Volumen bei beiden zusammen ist heute und prognostiziert in 2020 ungefähr das gleiche. Was zunehmen wird, ist das selbstproduzierte Volumen. Warum machen die das? Die machen das einmal, um sich zu differenzieren. Die Serien kennen Sie alle auf Netflix. Das andere ist natürlich günstiger. Und damit verschiebt sich Netflix von einem ursprünglichen DVD-Versender, einem Mail-Order-Service, in eine Produktionsfirma. Und zwar in eine sehr große. Das gleiche macht YouTube. Einer meiner Geschäftskontakte war früher bei Paramount, der ist jetzt Chef von YouTube TV. Und was die gemacht haben ist, sie haben sämtliche kleineren Immobilienflächen rund um LA, Hollywood gekauft oder gemietet und bauen dann so kleine Produktionseinheiten auf. Einmal für YouTube-Stars aus den USA, aber auch für eigene Serien. Es gibt also eine richtige neue Infrastruktur da drüben, unabhängig von den 7 großen Hollywood-Studios. Und wenn man sich jetzt mal einmal die Netflix-Bilanz anguckt, das habe ich hier nochmal gemacht, die haben wir immer grob im Kopf, aber für Sie en Detail. Wir sehen hier einmal die quartalsweisen Rückblick bezüglich der Kunden und bezüglich der Umsätze und Kosten. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können. Also sagen wir Juni 2013, 14, 15 auf der rechten Seite ebenfalls. Das amerikanische Wachstum in den Kundenzahlen sind 30, 36, 42 Millionen. Das wächst, aber es wächst nicht mehr so schnell wie früher. Was ja klar ist. Das ist ein Markt, damit haben sie begonnen und der ist natürlich teilweise auch gesättigt. Die 8, die 14 und die 23 ist das internationale Wachstum. Da sind die großen Steigerungsraten. Jetzt kommen wir zu einem zweiten interessanten Phänomen. Wenn Sie Fernsehen lokalisieren wollen, was normalerweise der Fall ist. Wir haben eine Analyse gemacht. Wir haben in Deutschland bei der Telekom 300 Sender und wir haben insgesamt, da sind aber auch Doppelungen drin zwischen SD und HD, wir haben insgesamt im Telekom-Territorium, das ist ja überwiegend auch noch Ost- und Südeuropa, haben wir 500 Sender, 500 unique Sender. Da haben wir mal ausgezählt, in wie vielen Ländern, in mehr als zwei Ländern, in mehr als einem Land, der Sender doppelt ist. Wie viele Sender das waren. Da werden Sie nicht drauf kommen. Ich wusste es selber auch nicht. 7. So, das heißt, also in 7%. So, 7% sind doppelt. Alle anderen, das sind die großen Pay-Channels, alle anderen sind unique in dem Land. Das ist natürlich für Netflix ein Riesenproblem. Da müssten Sie normalerweise für jeden nationalen Fernsehgeschmack ein eigenes Produkt anlegen. Das tun sie aber nicht, weil das zu aufwendig ist, weil sie dann nicht den Rollout so schnell hinkriegen. Deswegen soll es ja auch eine globale App geben mit globalem Content. Das heißt, wir werden auch über diese ganzen Wachstumsmaschinen Film erleben, wie sich nationale Geschmäcker zwangsinternationalisieren aufgrund der Economics. Ein zweites Unterproblem der Sportrechte-Thematik, die Sie gerade angesprochen haben. Und rechts kann man eigentlich sehr gut sehen, die nennen das Cost of Revenues. Das ist immer der Anteil von Produkt- und Filmkosten am gesamten Umsatz, der ist ungefähr stabil. Der geht ganz rechts, wenn man es ausrechnen würde, etwas runter. Das sind die Ersparnisse beim selbst erstellten Content. So, was machen wir? Wir bauen gerade neue Fernsehplattformen. Da geht es um neue Features, über die ich jetzt noch nicht sprechen kann. Aber der Trend geht stark hin zum On-Demand. Wir sind sehr umfassend aktiv im Bereich mobiles Fernsehen. Es gibt einige Dinge, die wir noch optimieren, da sind wir nicht mit zufrieden. Beim mobilen Fernsehen hatten wir uns eigentlich mehr Abos erwartet. Da werden wir jetzt nochmal in der Vermarktung was machen. Mobiles Fernsehen wird übrigens überwiegend zu Hause genutzt. Es gibt wenig Menschen, die mit dem iPad übers Mobilfunknetz im Bus und Bahn unterwegs sind. Die meisten verkrabbeln sich entweder auf die Toilette oder in ihr Arbeitszimmer. Da sagt zumindest die Statistik, sind 95% und gucken dann nochmal in Frieden die Sendung, die sie vielleicht nicht gucken können, weil der Fernseher gerade besetzt ist durch sonstige Familienmitglieder. Und das ist der Job, den wir erledigen. Also das ist im Grunde auch so ein bisschen der Rücksprung dann nach vorne hin. Daneben sind wir noch in der Wohnungswirtschaft aktiv und vertreiben das Produkt über Dritte. Wir haben jetzt circa so zwischen 2,5 und 3 Millionen Kunden. Tendenziell soll das so in Richtung 5 hochgehen. Wir sehen einen riesen Innovationsschub bei 4K. Das heißt, im Grunde kann man sagen, da bin ich vollkommen bei Ihnen, Frau Professor Wille, die letzten 2-3 Jahre haben nochmal in der Fernsehwirtschaft und auch im Zusammenspiel der einzelnen Teilnehmer in dieser Wertschöpfungskette einen enormen Schub gebracht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war für Sie ein interessanter Ausblick und freue mich auf die Diskussion.
Es folgt eine kleine Diskussion mit eben gehörtem Peter Kerkhoff, Deutsche Telekom Leiter Content, Thomas Laufersweiler, ARD Multiplattform Strategie, Jan Quickels, WDR Social Media Manager, Susanne Müller, ZDF Leiterin Spielfilm, Jan Kottmann, Google Deutschland, Leiter Medienpolitik und Uli Röhm, Verdi Arbeitskreis Medienpolitik, leitet die Diskussion.
Wie sieht es eigentlich mit der Verantwortung für die Inhalte bei diesen Plattformbetreibern aus? Sind es nur die Kriterien des Marktes oder gibt es auch journalistische?
Journalistische Verantwortung kann es bei Plattformen natürlich nur so lange geben, solange dort auch tatsächlich journalistisch gearbeitet wird. Ja, und die Plattform ist ein klassischer Host-Provider, auch im Sinne der rechtlichen Wertung, wenn Sie darauf hinaus wollten. Und dass natürlich keine journalistische Verantwortung da ist. Ist selbstverständlich klar, dass man sich im Rahmen der Rechtsordnung, was die verschiedenen Inhalte gerade in Zeiten wie diesen bewegen soll und muss, beziehungsweise das idealerweise aktiv durch eine Hausordnung und Flagging-Systeme und starke Teams dahinter, die dann missliebige Inhalte runterhelmen, soweit sie gesetzeswidrig sind, pflegt, aber das ist es dann auch schon.
Ja, danke, Herr Kottmann. Ich kann mich da eh nur anschließen. Sie haben ja noch sozusagen ein größeres Auswahlthema aufgrund der ganzen freien Amateure, hätte ich fast gesagt, oder freien Teilnehmer. Bei uns ist es so, dass wir nun fertig kuratierte Channels einkaufen, beziehungsweise fertige Filme. Und die müssen dann lediglich noch den gesetzlichen Vorgaben folgen und dann kommen sie in bestimmte Genre rein. Wir haben keine eigenen Journalisten, außer bei der T-Online, aber das ist ein anderes Thema.
Hallo, Tarek Amir von Deutschlandradio. Ich hatte eigentlich nur eine kleine Nachfrage an Herrn Kerkhoff.
Sie haben ja unter anderem gesagt, die Telekom versteht sich vor allem mittlerweile zumindest als Transporteur von Inhalten. Ich glaube, die Position der Telekom ist doch sehr viel ambivalenter. Meine konkrete Rückfrage wäre zum Beispiel, Sie haben sich auf Videoload bezogen, aber nicht weiter auf Entertain eingegangen. Das ist ja eine Art Bündelung von Content- und Leitungsanbietergeschichte. Und darüber steht dann noch das Thema mit Ihrem Nachbarn ganz am Rand. Stichwort Netzneutralität, also da gebärt sich die Telekom ja auch in der Richtung, dass es immer wieder Probleme gibt, dass zum Beispiel YouTube-Inhalte ausgebremst werden bei Kunden. Also so ganz neutraler Transporteur sind Sie ja nicht.
Also fangen wir mal, das sind ja eine Vielzahl von verschiedenen Fragen, Sie hatten ja nur eine angekündigt. Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Zum Thema Recht, Regulierung, Netzneutralität und insbesondere zu Google möchte ich mich heute nicht äußern. Das macht bei uns eine besonders gut ausgestattete Abteilung, die sich hauptberuflich damit beschäftigt. So, zum Thema Entertain, das hatte ich ja am Ende angesprochen, wie wir das sehen. Also wir haben mit Videoload einen eigenen Dienst nach wie vor, ja, den wird es auch weiterhin geben, in der Marktpositionierung wie dargestellt. Ansonsten bündeln wir Partnerschaften, aber warum machen wir das? Wir machen das natürlich, um mehr Kunden für unsere Plattform zu gewinnen. Sie können heute kein Breitband mehr verkaufen, wenn Sie sich lediglich auf E-Mail-Transport beziehen. Also müssen Sie sozusagen, ich bin jetzt mit meinem Job dafür zuständig, sozusagen möglichst viel Öl durch die Pipeline zu kriegen. Und das sind die Inhalte. Ja? Und das differenzieren wir auf zwei Art und Weise. Wir nennen das die Features. Das ist also eine moderne Plattform mit On-Demand-Funktionalitäten, also verschiedenen technischen Funktionalitäten. Storage etc., Second Screen hatte ich kurz ausgeführt und attraktiven Inhalten. Und insofern sind wir natürlich ein Aggregator, aber auch Transporteur. Das Ganze ist natürlich ein Mittel zum Zweck. Ja. Beantwortet das Ihre Frage?
Je kürzer die Fragen und die Antworten sind, umso mehr Chancen gibt es, dass sich mehr beteiligen.
Ja, Frank Biermann ist mein Name. Ich bin freier Journalist und Autor aus Münster und stellvertretendes Mitglied im WDR-Rundfunkrat. Wenn ich das richtig von hinten sehe, ist die Frau Wille leider nicht mehr da. Mich hätte mal nicht so sehr diese Frage interessiert, immer big und bigger, sondern mich hätte mal die Frage small is beautiful interessiert. Was passiert denn eigentlich noch in der Fläche, in der publizistischen Fläche, zum Beispiel in Mitteldeutschland? Wir erleben das, dass immer mehr die Lokalredaktionen ausgedünnt werden. Mich hätte mal interessiert, inwieweit da der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei einer Grundversorgung wenigstens noch einspringen kann.
Ja, jetzt ist Frau Wille aber leider nicht mehr da.
Ich kann zumindest für den SWR sagen, dass da auch gerade jetzt von der Online-Perspektive aus wieder mehr Blick auf die Region gesetzt wird und dass das wieder ernster genommen wird und auch wieder mehr in den Vordergrund gerät. Aber da kann ich jetzt natürlich nicht für den MDR sprechen.
Dann habe ich noch eine Frage an Frau Müller. Was kann eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt noch normativ vorgeben, wenn er mal free-to-air bleiben will und muss? Die Frage war doch verständlich.
Frage war verständlich, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll zum Thema normativ vorgeben. Ich kann Sie Ihnen nicht beantworten. Vielleicht die Kollegen.
Es sind ja andere, die uns die Normen vorgeben. Und das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, das ist ja ein Problem für uns, dass wir sehr, sehr stark reguliert sind. Wir haben diese Verweildauern, die entsprechend uns wie ein Klotz am Hals hängen, die Konkurrenten nicht haben. Das ist die Frage, wie der nächste Rundfunkänderungsstaatsvertrag aussieht und ob er uns die Möglichkeiten gibt, dass wir wieder wettbewerbsfähig sind. Weil selbst wenn es uns gelingen würde, ständig auf HBO-Niveau Fernsehserien zu produzieren, hätten wir immer noch das Problem, dass wir sie nicht in gleicher Weise den Menschen anbieten dürften.
Haben wir noch eine Meldung hier aus dem Publikum?
Dann reizt mich auch nochmal an Herrn... Ach so, dann bitte.
Doch, ich würde hier vielleicht so rumgehen. Hier sind durch, da hat jeder mal was zu tun, genau.
Perik Wolf von der ARD, also durchaus auch interessiert an dem Thema aus ARD-Sicht. Wenn wir nochmal auf den Titel zurückgehen, die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Internetgesellschaft. Einerseits heißt es ja Glaubwürdigkeit, Trusted Guide, also es ist schon, sind die schon die starken Marken, die wir ja auch bleiben müssen. Andererseits habe ich aber zumindest den Gefühl, es gibt so einen Trend zur Entbündelung, also nicht nur bei auf Facebook, da sozusagen das Einzelinhalte auf neuen Plattformen sozusagen da konsumiert werden. Und ob es inwieweit das sozusagen nicht ein Spannungsfeld ist, das schwer aufzulösen ist, wenn wir einerseits stark Marken bleiben oder werden wollen, andererseits aber auf diesen ganzen Plattformen vertreten sein müssen. Das können wir ja wahrscheinlich weniger als Dachmarke, sondern eher nur mit sozusagen Einzelmarken, Einzelformaten. Und das sehe ich eher als Herausforderung und offene Frage. würde mich interessieren, wie sozusagen die ARD-Vertreter, aber auch eben die, ja, ich nenne sie jetzt mal die Infrastruktur- und Plattformvertreter, diese Frage sehen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber eben auch andere Inhalteanbieter, zum Beispiel auch die Zeitung.
Die richtig starken Marken, da kann ich schon für die ARD drauf eingehen, sind eigentlich nur Tagesschau und Sportschau, das Erste und die Mediatheken von das Erste und ARD-Mediathek. Aber das ist ja auch, gibt es auch Umfragen dazu, es ist so keine weitere Marke, die sich dann wirklich richtig durchsetzen kann. Da gibt es viele regionale Marken, aber wir haben tatsächlich das Problem, dass wir uns, glaube ich, gerade im Internet sehr stark aufsplittern, und es gibt auch Versuche in verschiedenen Landesrundfunkanstalten, zum Beispiel die Zahl der Social-Media-Kanäle runterzufahren und sie zusammenzubringen, weil lauter Twitter-Kanäle mit 117 Followern machen sehr viel Arbeit und bringen nichts. Also da gibt es schon Versuche, da eine Konzentration zu bringen, um einfach auch mehr zu erreichen. Aber wir haben tatsächlich nicht viel große Marken, mit denen wir dann national wirklich erfolgreich durcharbeiten können.
Ich habe noch einen kurzen sozusagen historischen Beitrag zu Ihrer Frage. Wir hatten mal ein Projekt, bei dem wir mit den Sendern genau über die Auflösung der Kanalstruktur, nämlich hin zu Einzelmarken, gesprochen haben. Da ging es darum, zum Beispiel bestimmte Sendungen nur noch suchorientiert zu listen. Das heißt, der User hätte dann zum Beispiel sich ein eigenes Programm über Genres zusammengestellt, unabhängig vom absendenden Kanal. Auf dieses Thema hatten wir große Hoffnungen gesetzt, ist aber leider gescheitert, insbesondere im Bereich der privatwirtschaftlichen Sender, weil die kein Interesse daran hatten. Das lief alles im Umfeld von Germany's Gold. Deswegen glaube ich, dass diese Frage, die Sie gestellt haben, eine sehr wichtige ist, und das ist insbesondere ein Konflikt bei den Sendern, die sich sozusagen als Dachmarke verstehen und die möglicherweise darunter eben ein ganzes Sammelsurium an einzelnen Beiträgen oder Programminhalten haben. Und Sie haben das richtig beantwortet, wenn man das auflösen möchte, braucht man eine Reihe von starken Marken. Da halte ich übrigens die Öffentlich-Rechtlichen für sehr progressiv. Also sie haben da sehr gut aufgeholt und sind auch bereit, mal über ihren Schatten zu springen. Das war also nicht der Grund, warum das Projekt gescheitert ist.
Die Plattform des Öffentlich- oder der Öffentlich-Rechtlichen soll ja offen, frei und kostenlos sein. Gibt es dafür Verständnis bei der KEF, dieses alles auch zu finanzieren?
Ich hoffe doch sehr, dass es dieses Verständnis gibt. Ich meine, zunächst mal reden wir ja über Fernsehprodukt, das wir herstellen und das wir dann einfach auch auf anderen Ausspielwegen an unser Publikum zu bringen haben. Also insofern, und ich sage mal, wir bauen ja in diesem Sinn auch die Online-Redaktionen nicht aus, sondern es wird, wie die Frau Wille das ja auch berichtet hat, vom MDR, es wird ja überall im Prinzip halt bimedial oder trimedial gearbeitet. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die Content-Produktion und dieser Inhalt geht eben auf unterschiedliche Wege. Und ich denke, also das ist so klar, dass das auch akzeptiert werden muss, dass man da jetzt, also wir sind ja im Moment noch nicht in der Situation und haben dieses auch zumindest für den großen Sender noch nicht angefragt, dass wir Produktionen herstellen wollen, die ausschließlich im Internet stattfinden. Ich meine, das ist nochmal eine andere Situation, wenn es tatsächlich zum Jugendangebot kommt. Da wird es so sein, dass man dann auch produzieren muss. Aber das ist ja gedeckt, auch seitens der KEF.
Das ist da drüben eine Frage. Ich stelle mal in der Zwischenzeit eine letzte Frage von mir als Überbrückung an die Netzbetreiber, die Googles. Sie verdienen ihr Geld ja mit der Schaffenskraft anderer. Mit Künstlern, Journalisten oder mit Daten, die ahnungslose Kunden liefern. Wann zahlen Sie zurück?
Wir verdienen Geld mit Werbung und nicht mit der Schaffenskraft anderer. Das ist erstmal eine ziemlich wichtige Klarstellung. Was wir gerade bei der Suchmaschine machen, ist, dass wir idealerweise die gesamten Informationen, die im World Wide Web, auf jeden Fall in dem zu suchen, also nicht im Dark Web, aufzufinden sind, zu versuchen, dem Nutzer zu organisieren und zuzuleiten. Insofern gibt es hier keine Art von Content-Nutzung oder Freeriding da drauf. Das ist ein ganz übliches zweiseitiges Geschäftsmodell. Wenn Zuschauer zu uns kommen auf die Seite, um die Dienstleistung der Suche in Anspruch zu nehmen, haben wir wiederum die Aufmerksamkeit für Werbekunden, die dort dann gesehen werden, idealerweise in derselben Relevanz wie das Suchergebnis, und darauf wird dann geklickt. Ja, es ist nicht so, dass wir uns Content zu eigen machen, da wären wir auch schön blöd, weil wir nämlich dann tatsächlich auch eine ganz andere Haftungsfrage ins Haus bekommen könnten. Und zurückzahlen, wenn wir Werbeshares machen, ist es tatsächlich so, dass wir in einem partizipativen Modell letztlich auch die Präsenz auf der Plattform nutzen. Und was man nie vergessen darf, ist, die technische Infrastruktur, die wir hinter eine Plattform, die 400 Stunden Video pro Minute auflädt, stellen müssen, ist unglaublich kostspielig. Wenn Sie sich vorstellen, was allein, Zeit spielt ja auch immer eine Rolle, ja, was allein diese Auto-Suggest-Funktion bei der Suche, als sie umgestellt wurde, also in Bruchteilen von Sekunden, Ergebnisvorschläge über einen Algorithmus nochmal einzugeben und dabei Korrektur, Rechtschreibkorrektur und ähnliche Programme rüberlaufen zu lassen, was das für eine Verfünffachung der gesamten Rechnerkapazität für eine weltweite Zugriffszahl in wirklich Billiardenhöhe erfordert, dann wissen Sie, was das kostet.
Mein Name ist Hans-Jürgen Ahlt. Ich arbeite gerade an einer Studie über Alleinstellungsmerkmale des Journalismus. Anders als Uli Röhn, der noch ganz viele Fragen hat, habe ich nach dem, was ich gehört habe, keine Frage mehr. Ich würde nur gern einen kurzen Kommentar abgeben. Ich glaube, dass Herr Kottmann die Dinge wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, es geht uns nicht um Publikum, wir reden nicht über Publikum, sondern wir reden über Fans. Was sie machen und was sie wollen, ist eine öffentliche Kommunikation, die sich nur noch für Ja-Sager interessiert, die sich nur noch für die Aufmerksamkeit eines Publikums interessiert, das sie an die Werbung weiterverkaufen können. Ein Publikum, das potenziell auch kritisch sein kann, das gegenteilige Meinungen artikulieren kann, das interessiert sie überhaupt nicht mehr.
Herr Kottmann antwortete darauf und danach würde ich gern alle zu einem Kaffee einladen.
Gibt es eine ganz kurze, ganz klare Antwort. Wenn Sie sich einmal die Mühe machen, die Kommentierung unter welchem Video auch immer auf YouTube anzugucken, werden Sie sofort herausfinden, dass wahrscheinlich die große Anzahl der Leute, die sich da kommunikativ äußern, Nein und nicht Ja-Sager sind. Insofern, die Gefahr sehe ich nun wirklich nicht. Das ist, naja, ein Schritt zu weit, glaube ich.
So, wir haben viel geleistet. Jetzt im Moment, es hatten alle eine Kaffeepause verdient.
Und zum Abschluss hören Sie noch Heike Raab, Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa für Medien und Digitales, mit ihrem Vortrag und einem kurzen Gespräch im Anschluss.
Einen schönen guten Tag an diesem Nachmittag hier in Leipzig. Ich grüße Sie alle ganz, ganz herzlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin heute gerne hierher gekommen, leider ein bisschen mit Handicap, weil irgendwie in Frankfurt ging es auf dem Rollfeld nicht los und wir haben eine Stunde da gestanden. Insofern, ja, komme ich leider nur für eine kurze Zeit hier rein. Aber es sind drei gute Gründe, weshalb ich heute gerne hierher gekommen bin. Zum einen ist es ein spannender medienpolitischer Herbst in Deutschland. Und ich will das ganz bewusst sagen, jetzt als ich darf stellvertretend für die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz die Rundfunkkommission der Länder leiten, dort auch viele Player zusammenführen. Wir hatten gerade letzte Woche die Gelegenheit, dass es uns gelungen ist, eben im Länderkonzert mit allen 16 eben den 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu konsentieren, der dann nun einstimmigen Beschluss gefasst worden ist und nun zur Vorunterrichtung an die Parlamente geht mit dem Ziel der Unterzeichnung im Dezember. Der zweite gewichtige Grund ist aber für mich auch, dass ich in dieser neuen Funktion, in der ich eben auch der Rundfunkkommission der Länder vorsitzen darf und eben auch die Steuerungsgruppe, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit dem Bund gemeinsam leiten darf und wir zum Thema Medienkonvergenz ja die Neuerungen, die Entwicklungen zusammenzutragen in Richtung AVMD-Richtlinie, aber auch in Weiterentwicklungen zum Jugendmedienschutz, viele andere Fragen, wie wir mit Plattformregulierung, Intermediären umgehen, dieses ganze große Thema und ich die Gelegenheit habe, heute Sie als ja auch für mich wichtige Diskussionspartner, für uns wichtige Diskussionspartner in diesem Thema der Medienpolitik kennenzulernen und auch ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten, und ich bin selber Verdi-Mitglied, auch immer entscheidend, dass man weiß, mit wem man was zu tun hat, wer Ansprechpartner ist und wie die drauf sind. Ich glaube, das ist immer ganz entscheidend. Und der dritte Grund ist natürlich Uli Röhm. Wenn man so charmant eingeladen wird, kann man auch definitiv nicht Nein sagen. Und dann macht man auch an einem Tag, und ich bin auch Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz und Staatssekretärin in der Staatskanzlei. Sie wissen, morgen ist Bundesrat und morgen geht es ums Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz. Dieses Wort ist schon immer eines, dass man ja sehr flüssig auf der Zunge haben muss, damit es rauskommt, und heute Abend noch Bundesratskoordinierungen, und ich bin wirklich auf dem Weg vom Mainzer Medienausschuss über Leipzig jetzt auf dem Weg nach Berlin, und ich freue mich einfach, dass ich wenigstens kurz bei Ihnen sein darf. Ja, das Thema des heutigen Vortrages: Rundfunk grenzenlos, Politik machtlos. Das ist natürlich bewusst provokant formuliert, aber es lädt natürlich auch ein, Thesen zu widerlegen, aber dieses Thema auch aufzunehmen. Und ich glaube, es ist aber auch zugleich ein Appell an die Verantwortung der Medienpolitik angesichts der von mir erwähnten rasanten, raschen Entwicklungen, technischer Fortschritten, zunehmender Konvergenz, Veränderungen bei der Mediennutzung, bei der Darreichungsform von audiovisuellen Inhalten, auch einen Moment innezuhalten wegen der besonderen Bedeutung des Rundfunks auch für unsere Gesellschaft, und ich betone ganz bewusst für unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass im Moment ja ein so erheblicher Zuzug von Menschen aus vielen Ländern nach Deutschland, nach Europa erfolgt, Menschen, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und eben einem Rundfunksystem hatten, die das Thema der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit vielleicht hier anders erleben. Und insofern hoffe ich oder denke ich auch, dass hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der Rundfunk insgesamt, die Medienordnung insgesamt eine ganz besondere Bedeutung auch bei dem Thema Integration hat und haben muss, und wir deshalb auch in einer besonderen Verantwortung gerade in dieser Zeit stehen. Und die Länder als medienpolitisch Verantwortliche sind sich dieser Aufgabe sehr bewusst, aber ich sage auch, und deshalb bin ich ein bisschen stolz darauf, dass es uns gelungen ist, jetzt dieses große Paket des 19. zu stemmen. Da ist ja auch der Jugendmedienschutzstaatsvertrag drin, der schon mal einmal nicht so einen ganz guten Lauf gehabt hat. Aber wir sind willens, eben die Medienordnung mit diesen Herausforderungen neu zu gestalten, weiterzuentwickeln, zukunftsfest zu machen, und das nachhaltig. Und eine wesentliche Aufgabe der Länder als Staatsvertragsgeber ist es, die Rahmenbedingungen eben so zu gestalten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dieser gesellschaftlichen Verantwortung auch weiter gerecht werden kann für ein Funktionieren der Demokratie und für die gesellschaftliche Meinungsbildung. Und es ist gerade die Meinungsfreiheit und die Meinungsvielfalt, die hier ein entscheidendes Moment spielt. Und das bedeutet für mich, dass es hier sicher einer klaren Grenzziehung hinsichtlich des Auftrages bedarf, auch gerade und mit Blick auf unser weitreichendes, austariertes, duales System. Es heißt aber auch, dass die Medienpolitik der Länder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Chancen sichern und auch Perspektiven ermöglichen, eröffnen muss. Und dies nicht zuletzt in einer digitalen Welt, die sehr viel verändert von althergebrachten, von tradierten Rechtsauffassungen, aber auch von anderen Gewohnheiten. Und wir brauchen daher einen starken, unabhängigen, modernen, auskömmlich finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da geht es um drei Kernanliegen, die ich gerade auch quasi in diesen Adjektiven beschrieben habe. Die nachhaltige Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen, zweitens die Stärkung der gesellschaftlichen Akzeptanz, der gesellschaftlichen Identifikation mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seinen Angeboten und eben eine zeitgemäße Ausgestaltung des Auftrages in einer konvergenten Medienwelt. Ich denke, die finanzielle Absicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist deutlich verbessert. Seit dem im Januar 2013 in Kraft getretenen Rundfunkbeitrag-Staatsvertrag, hier mit dem verbundenen Modellwechsel von der Rundfunkgebühr zum Rundfunkbeitrag, denke ich, und ich glaube, das hat auch die Evaluierung jetzt dieses Staatsvertrages oder des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages gezeigt, sind wir den richtigen Weg in die richtige Richtung gegangen. Es ist gelungen, ein aufkommensneutrales, gerechtes Finanzierungssystem zu schaffen, mit dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch nachhaltig seinen Auftrag erfüllen kann. Und mit Blick auf den 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, den wir letzte Woche ja konsentiert haben, werden wir noch vereinzelte Korrekturen, eine gewisse Optimierung des Systems vornehmen. Dazu zählen unter anderem die Reduzierung der bestehenden Belastungen für Kindergärten, Schulen, Einrichtungen für behinderte Menschen. Es geht aber auch um Entlastungen und Vereinfachung der Verfahren im Bereich der Betriebe und der öffentlichen Hand. Eine weitere zentrale Frage ist die Verankerung der öffentlich-rechtlichen Sender in der Gesellschaft. Der Schlüssel liegt sicherlich in der Unabhängigkeit der staatlichen Einflüsse. Und hier stellen wir uns auch zentrale Fragen. Wie können wir gewährleisten, dass die Unabhängigkeit von staatlichen Einflüssen in den Aufsichtsstrukturen der Anstalten künftig gestärkt wird? Aber auch die Frage, sind die gesellschaftlich relevanten Gruppen und Institutionen als Spiegelbild der Gesellschaft in den Gremien angemessen vertreten? Das ist nicht nur etwas, was das ZDF mit dem neuen ZDF-Staatsvertrag, dem 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, eben auch verändert hat oder verändern wird jetzt, sind aber auch mittlerweile die ARD-Anstalten, die sich dem Thema der Staatsferne analog ebenso auf den Weg machen. Es geht aber auch um eine deutliche Verkleinerung der Gremien, eben um eine Neujustierung. Sind diese großen Gremienapparate handlungsfähig? Wie sind sie das? Beim ZDF haben wir jetzt eine Verkleinerung. Ich höre aber auch, dass im Bereich des WDRs über eine Vergrößerung nachgedacht wird. Die Sendeanstalten gehen offensichtlich anders mit der Thematik um. Aber die großen Topics eben, dass hier staatsfern, der staatsnahe Bereich eben deutlich reduziert wird, dass hier verschiedene Gruppierungen aus der Mitte der Gesellschaft eingebunden werden. Das ist ein besonderes Anliegen und ich denke, es ist mit der Novellierung des ZDF-Staatsvertrages geglückt. Damit konnte man eben gewährleisten, dass die Mitglieder der jeweiligen Gremien jetzt nicht mehr über Jahrzehnte hinweg den Gremien angehören, sondern maximal 3 Amtsperioden, was auch zu einer gewissen Fluktuation auch mal führt und vielleicht auch eine größere Dynamik zum Ausdruck bringt. Ja, und neben dieser Stärkung der Unabhängigkeit der Gremien braucht es aber auch eine stärkere Transparenz der Finanz- und Gremienstrukturen. Und um dieses Ziel zu erreichen, wurde auch mit dem 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag auf entsprechende Regelungen zur Öffentlichkeit der Sitzungen des Fernsehrates und der jeweiligen Ausschüsse sich geeinigt. Es geht aber auch um Veröffentlichung von Organisationsstrukturen, der personellen Zusammensetzung der Gremien und Ausschüsse und schließ und endlich auch die staatsvertragliche Pflicht zur Veröffentlichung der Intendanten- und Direktorengehälter. Schließlich werden auch die Tarifstrukturen und die außertariflichen Strukturen, die vom Verwaltungsrat beschlossen werden, künftig offengelegt. Und ich glaube, das ist auch entscheidend in einer demokratischen Grundordnung, dass wir Transparenz und Offenheit in Politik oder in öffentlich-rechtlichen Strukturen insgesamt walten lassen. Ein dritter Punkt betrifft die zeitgemäße Ausgestaltung der Beauftragung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wir haben hier ja mittlerweile unglaublich viele Darreichungsformen von audiovisuellen Medieninhalten, die durch die Digitalisierung, das Zusammenwachsen der Medien möglich geworden sind. Die Nutzungsgewohnheiten der Menschen, insbesondere der Jüngeren, haben sich extrem verändert. Und so ist es natürlich auch nur folgerichtig, dass hier mit einem neuen gemeinsamen Jugendangebot von ARD und ZDF, das nun auch mit dem 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag quasi Rechtskraft erlangen soll, und heute in einem Jahr, zum 1. Oktober, dann auch Only Online an den Start gehen soll. Das Jugendangebot, das nach langen politischen Diskussionen eben auf der Zielgerade Aber ich glaube, es ist auch eben richtig und gerade auch junge Menschen, wenn ich den Demokratiegedanken an dieser Stelle einfach nochmal bemühen möchte, weil er da besonders wichtig ist, dann glaube ich, ist es auch folgerichtig, dass wir neben YouTube und allen anderen Angeboten eben auch öffentlich-rechtliche Angebote schaffen, sei es im Wissensbereich, sei es im seriellen Bereich, die auch auf diese Zielgruppe und auf die neuen Nutzergewohnheiten passgenau ausgerichtet werden. Die rein internetbasierte Verbreitung des jungen Angebotes soll ja auch verknüpft werden mit den jungen Hörfunkprogrammen der ARD und durch entsprechende orts- und zeitunabhängige Abrufmöglichkeiten der Angebote eben Rechnung tragen. Und es soll auch Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten geben. Es sollen aber auch die verschiedenen Themen Musik, Jugendkultur, Wissen, Service, Hintergrund, Information, Comedy, Unterhaltung, Film eben angeboten werden. Und das kann eine gelungene Mischung werden. Ich habe gehört, Herr Hager, der dafür programmverantwortlich ist, der sorgt jetzt auch noch selber dafür, dass viele Kinder und Jugendliche das Programm sehen. Er wird heute gerade Vater seines dritten Kindes, deshalb konnte er heute Morgen nicht im Mainzer Medienausschuss sein und darüber berichten. Für die Finanzierung, auch das ist entscheidend. Programme müssen auskömmlich finanziert werden. Produktionen können nur dann stattfinden, wenn sie eben auch auf einer gesicherten finanziellen Basis stattfinden. Es ist ein jährliches Budget von 45 Millionen Euro dafür veranschlagt. Und dieses Budget ergibt sich insbesondere aus der Einstellung der Digitalkanäle 1+, ZDF Kultur, auch Umschichtungen im Bestand. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Signal, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt auch in Richtung KEF ausstrahlt, dass man sagt eben, wir satteln nicht immer nur drauf, wir konsolidieren im Bestand, wir versuchen zu optimieren, aber auch das Angebot passgenau weiterzuentwickeln. Und ich freue mich eigentlich auf diese Sache richtig, dass das gelingt. Und ich glaube, das zeigt auch ein Stück weit Modernität vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von neuen Entwicklungen, neuen Präsentationsformen. Und da kann ich eigentlich von dem Jugendangebot Only Online überleiten, auch zu dem, was uns in der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz intensiv beschäftigt. Ich sagte anfangs, es ist ein relativ intensiver Medienherbst. Ziel ist es nicht nur, den 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag mit diesem Sechserpaket noch dieses Jahr zu unterzeichnen. Ziel ist es auch, dass wir am 3. November, wenn die Steuerungsgruppe tagt, eben einen gemeinsamen Bericht von Bund und Ländern formulieren können, der dann auch den Regierungschefs der Länder, aber auch der Bundesregierung vorgelegt wird. Das ist ein großes Paket. Da geht es um die AVMD-Richtlinie. Da geht es um die Weiterentwicklung des Jugendschutzes, wie wir Jugendmedienschutzstaatsvertrag, den neuen, mit dem Jugendschutzgesetz noch besser synchronisieren können. Da stehen wichtige Fragen von Deregulierung, Regulierung an. Also da sind die Meinungen könnten kaum divergierender sein. Und dann ist es das ganz große Thema, wie gehen wir mit dem Medienkonzentrationsrecht auch weiter, müssen wir und welche Veränderungen müssen wir im Kartellrecht, im GWB durchführen. Und dann der große Bereich, ja, wo wir an ganz spannende, konvergente Fragestellungen kommen, was das Thema Plattformregulierung angeht, was Intermediäre angeht, zwei Arbeitsgruppen, deren Schnittmenge sehr, sehr groß ist, aber wo auch der Teufel wirklich im Detail steckt. Wir werden bis zum Herbst diesen Jahres noch nicht in allen Bereichen Bund-Länder konsentiert abschließende Berichte vorlegen. Wir werden jetzt ein Positionspapier nach Brüssel senden zur AVMD-Richtlinie. Da gab es jetzt schon eine Fristverlängerung bis zum 31. Oktober diesen Jahres. Das ist ein Positionspapier, das jetzt unter den 16 Ländern abgestimmt ist, was wir jetzt noch an einigen Punkten auch mit dem Bund abstimmen müssen. Auch da ist innerhalb der Bundesregierung zwischen der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und dem Wirtschaftsministerium gibt es da auch noch einige Diskussionsbedarfe, Diskussionsthemen. Ich hoffe aber, dass wir die zu einem guten Abschluss führen können, damit die Bundesrepublik Deutschland sich hier eben einheitlich positioniert, eben auch in dem Bereich Kultur und Medien und Konvergenz. Ich sage auch beim Thema Jugendmedienschutz werden wir weiter arbeiten. Da haben wir jetzt einen ersten Schritt mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag gemacht und dann setzen wir auf, indem eben die Synchronisation oder Novelle des Jugendschutzgesetzes noch aufgesetzt wird. Beim Thema Kartellrecht GWB gibt es jetzt auch einen ersten Zwischenstand. Da kann man drüber diskutieren, ob der weitreichend ist oder nicht. Das wird uns am 3. November beschäftigen. Aber ganz sicher wird es beim Thema Plattformregulierung und Intermediäre nur einen Zwischenbericht geben. Denn hier ist alleine der Anwendungsbereich dessen, was wir uns aufgeben wollen, dessen, was wir regulieren, deregulieren wollen, wie wir weiterentwickeln wollen, jetzt so, dass wir dabei sind, ich glaube, die richtigen Fragen zu stellen, auf die wir dann gemeinsam auch Antworten finden müssen. Und dies soll im Rahmen der Bund-Länder-Kommission ja bis Mitte des nächsten Jahres erfolgen, sodass noch in dieser Legislaturperiode, so ist auch das Ziel der Bundesregierung, ja ein Abschlussbericht eben geschaffen werden oder aufgelegt werden soll. Deshalb ein spannender Medienherbst und der auch zeigt, der Satz Rundfunk ist grenzenlos stimmt deshalb, weil Rundfunktechnik auch keine Grenzen kennt. Und da brauchen wir nicht nur über digitalen Hörfunk, DAB, DVB-T oder jetzt DVB-T2 sprechen, um die Übertragungswege. Aber ich sage auch ganz klar, dass wir dies nochmal einfach bekräftigen müssen. Rundfunk ist nicht grenzenlos oder Rundfunk ist grenzenlos, aber Politik ist nicht machtlos. Aber es ist so, dass wir viele Meinungen in einer demokratischen Gesellschaft, die sich um eine kluge Medienordnung kümmert, eben auch versuchen müssen, unter einen Hut zu bringen. Und das ist nicht immer einfach, aber es macht Spaß, daran zu arbeiten. Und ich freue mich deshalb auf so Diskussionen, wie wir sie heute auch führen können. Vielen Dank.
Die Frage war ja weniger, ob, wenn du Platz nimmst, kannst sitzen. Die Frage war ja weniger, ob Rundfunk allein grenzenlos ist, aber die Wettbewerber, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder dem nationalen Funk Schwierigkeiten machen, die sind halt grenzenlos. Und kann mit einer nationalen oder europäischen Politik in diesem Metier überhaupt Wirkung erzielt werden?
Es wäre sehr schön, wir hätten eine einheitliche europäische Meinung in den 28 Mitgliedsländern. Und das zeigt eben auch, dass wir im Moment ja vielfältige Themen haben, wo wir uns gerade auf kulturelle, gesellschaftspolitische und mediale Inhalte konzentrieren. Das ganze Ringen um TTIP und auch da, wie die Ausgestaltung eben der Kreativwirtschaft, der Kulturschaffenden dort geregelt wird. Der hat ja jetzt wirklich eine wohltuende Diskussion auch ausgelöst, die auch es vielleicht oder hoffentlich dazu geeignet ist, eben eine gemeinsame Position zu formulieren. So scheint es sich momentan in Brüssel eben abzuzeichnen, zwischen Parlament und Kommission, dass man sich hier auf gemeinsame Grundwerte verständigt, die dann auch Eingang finden in ein solches Freihandelsabkommen wie TTIP. Und ich glaube, das ist ungeheuer wichtig. Und wenn uns solche erste Schritte gelingen, dann bin ich optimistisch, dass wir das nicht nur in Deutschland hinkriegen, sondern peu à peu auch in Europa und dann unsere Position auch gegenüber den anderen Playern auf dem Markt verdeutlichen können.
Es gibt nicht nur einen medienpolitischen Herbst, den aktuellen, sondern einen ganz aktuellen Tag, hier in der heutigen Leipziger Volkszeitung nochmal die ganze Seite. Thüringen will raus aus dieser Dreiländeranstalt, MDR und weggehen. Frage mal an die Staatssekretärin, kann eigentlich ein Land so einfach alles verlassen oder müssen dann alle Bundesländer zusammen einen neuen Staatsvertrag darüber machen?
In den Mehrländer, also ich möchte mir jetzt kein Urteil über den MDR erlauben, also aber in den Mehrländeranstalten und Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben ja auch eine Mehrländeranstalt durch Fusion gegründet. Das liegt nunmehr 15 Jahre oder ungefähr zurück. Dann haben wir den Südwestrundfunk gegründet. Wir kooperieren auch mit dem Saarländischen Rundfunk und das hat sich bewährt. Das ist effizienter. Wir können auch dem Kostendruck standhalten. Wir können trotzdem die beiden Länder und auch das Saarland sehr gut abbilden. Das ist mittlerweile wirklich gut zusammengewachsen. Und ich erfahre auch von den Kollegen beim NDR, dass das dort auch gut funktioniert und dass die Strukturen in den Mehrländeranstalten kostengünstiger sind, effizienter sind und trotzdem gutes Programm gemacht wird. Wenn nun ein Land aus einer Mehrländeranstalt ausscheren will, und das ist völlig egal, ob das Thüringen oder Schleswig-Holstein wäre, die da überhaupt nicht drüber nachdenken, nur dass ich jetzt einfach mal ein anderes Land nenne, dann müssten die einen solchen Vertrag kündigen und dann müssen sie ja, glaube ich, auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, den Bürgern ihres Landes eben sagen, was machen sie denn stattdessen? Gar kein Fernsehen mehr oder eine neue eigene Anstalt oder kooperieren sie mit einer anderen Senderanstalt? Und dann muss man auch die Frage stellen, was verbessert sich dann anschließend und was würde das kosten? Was geschieht hier mit den Rundfunkbeiträgen, wie werden sie verwendet und was für ein Programm kommt am Ende raus? So, und ich glaube, da sind viele wichtige Fragen, die hier sicherlich zunächst mal geprüft werden müssen, die ich prüfen würde, bevor ich mich zu so einer Entscheidung durchringe.
Danke. Bevor ich jetzt frage, wer was fragen will, frage ich, wann musst du weg? Wie viel Zeit hätten wir noch?
Der Zug fährt um 16.50 Uhr und ich habe vom Taxifahrer gelernt, es dauert 20 Minuten.
Dann bestellen wir ein Taxi, das 16.50 Uhr hier am Hauptbahnhof ist. Jetzt sind Fragen an Heike Raab.
Nein, ich muss dann, glaube ich, in 5 oder 6 Minuten...
Also, eine Frage gäbe es. Bitte.
Hier vorne ist eine.
Jörg Wagner, RBB. Die Frage geht auch ganz schnell zu klären. Bereits seit 3 oder 4 Jahren wird diskutiert unter den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die Verweildauern in den ARD und ZDF-Mediatheken wieder rückgängig zu machen. Das sind immer mal wieder Vorschläge und auch Frau Kraft sagt, das ist Unsinn aus ihrem Nachbarbundesland. Wie sieht's aus? Wird das immer noch diskutiert oder hat man aufgegeben?
Diskutiert wird es, aber es wird im Moment nicht verändert. So, es ist immer eine Diskussion auch beim Thema Jugendmedienschutz, was Sendezeiten in Mediatheken angeht. Wenn wir die Altersfreigaben 16 und 18 schauen, da versucht man ja auch die Mediatheken nur dann mit diesen Inhalten zu befüllen, wenn sie tatsächlich auch gesendet werden würden, so dass nicht Minderjährige sich jetzt Angebote anschauen können, die wir für entwicklungsgefährdend oder jugendgefährdend halten. Also es ist ein lebhaftes Thema immer wieder, aber Sie sprechen wahrscheinlich auch die 7-Tage-Regelung an oder sowas. Im Moment ist immer mal Thema, aber es ist jetzt nicht eins, was ganz oben auf der Agenda steht.
Keine Wortmeldung mehr? Dann bedanke ich mich an der Stelle, dass es trotz dieser politischen Hektik im Moment, die am Tage liegt, es möglich war, dass du hierher kamst. Vielen Dank für diese Ausführungen.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündungs-